und herzlich willkommen zur Folge Nummer 198 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich bin heute der Schlafentzug des Schwimmsports. Bloß gut, dann müsst ihr mich nicht im Bild ertragen, dann würden die Augenringe deutlich sichtbar sein. Denn es war gestern irgendwann kurz nach 1 Uhr in der Nacht, als ich hier den Deckel drauf gemacht habe, den Laptop zusammengeklappt habe und dann mich ins Bett verkrümelt habe, um Pi mal Daumen 4,5 Stunden zu schlafen, auf Arbeit zu sein und jetzt hier am Donnerstagnachmittagabend die Vorbereitung abgeschlossen habe für eine der meist erwartetsten Folgen im Laufe des Jahres, nämlich dem Ausblick auf die deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Die beginnen am kommenden Mittwoch und wir werfen hier in dieser Episode einen Blick auf die einzelnen Jahrgänge bei den Männern und bei den Frauen, auf die packendsten Duelle, auf die Rekordbrecher, auf alles, was uns dort vielleicht so erwartet. Wartet an Storylines, an Geschichten und an starken Leistungen. Aber das ist nicht alles, was ihr heute auf die Ohren bekommt, denn es gibt noch zwei weitere Kämpfe, die ausgetragen werden in der großen, weiten Welt. Zum einen ist es das Duell Enhanced Games versus World Aquatics. Oder auch nur die Enhanced Games gegen die Welt, gegen die Sportwelt oder was auch immer man sich dann dort so als Feindbild ausguckt. Und als zweites geht es NADA gegen die DSGVO. Die Nationale Anti-Doping-Agentur hat Streit mit der Datenschutzgrundverordnung oder damit ein Problem oder die Datenschutzgrundverordnung mit der NADA oder die mit der... Wir werden das Ganze gleich noch etwas erläutern. Bevor es damit losgeht, möchte ich in dieser ersten Folge des Monats wie immer mich bei euch Zuhörenden dort draußen bedanken, denn euch gebührt dieses ganze Hörspiel, dieses ganze Schauspiel hier Woche für Woche, denn es sind eure Unterstützungen, Zuschriften, Sterne, die dieses Projekt hier am Laufen halten. Das sind nicht nur kleine finanzielle Zuwendungen ab 50 Cent, 1 Euro aufwärts, die ihr mir in die virtuelle Badekappe werfen könnt unter paypal.me/swimcast, sondern auch über Feedback, über Leserbriefe, über Sterne, die ihr da lasst. Und dann bin ich jedes Mal aufs Neue überrascht, wenn ich so einmal im Quartal, weil es mir einfällt, bei Spotify reinschaue und sehe, ey, es sind 192 Bewertungen, 5,0 Sterne. Das macht mich beinahe sprachlos, dass ihr offensichtlich so zufrieden seid mit dem, was hier abläuft, dass es nichts zu kritisieren gibt. Kann ich mir kaum vorstellen, aber ich freue mich über diese 100%. Aber ihr kennt mich, diese Sprachlosigkeit bleibt nicht lange so und wird auch spätestens nächste Woche abgeschlossen sein, denn ich darf nächste Woche wieder die DJM kommentieren im Livestream, dieses Mal nicht nur die Finals, sondern auch die Vorläufe. Dazu im weiteren Folgenverlauf noch etwas mehr. Und bevor wir sportlich einsteigen, kommen wir zu den News der vergangenen Woche. Lasst uns starten auf deutschem Boden mit der NADA und der Datenschutzgrundverordnung. Denn es gab eine kurze Meldung abseits großer Schlagzeilen und mir ist nicht so ganz klar, warum das nicht weiter Wellen geschlagen hat, beziehungsweise von den großen Verbänden, möchte man fast sagen, vielleicht auch sogar ignoriert wurde und der DSV gehört durchaus dazu. Denn die ARD-Doping-Redaktion ist durch Zufall bei ihren Recherchen zum Ruderer Martin Hiller auf eine Kuriosität im deutschen Meldewesen gestoßen, zumindest was die Doping-Meldungen anbegeht. Martin Hiller war Weltmeister, Europameister im Rudern und ist vor einiger Zeit des Dopings überführt worden. Und als die ARD-Doping-Redaktion dort Recherchen angestellt hat, ist ihnen aufgefallen, dass seit 2020, also seit sage und schreibe 5 Jahren, die Namen deutscher Dopingsünder nicht mehr veröffentlicht werden. In der Regel ist es Praxis, und so schreibt es der WADA-Code auch vor, dass die Namen von Dopingsündern veröffentlicht werden müssen, zusammen mit den Substanzen, die sie genommen haben. Im Sinne der Transparenz soll das so sein, gibt es dieses Regelwerk und die NADA ist eine von wenigen nationalen Anti-Doping-Organisationen, ich glaube die der Niederlande zählt auch noch mit dazu, die sich an diese Namensveröffentlichung nicht gebunden fühlen und der Grund dafür ist die deutsche Datenschutzgrundverordnung. Und das ist nämlich eine spannende Frage, was denn hier schwerer wiegt, dieses Öffentlichkeitsinteresse an Dopingsündern, weil ja letztendlich die Sportlerinnen und Sportler aus öffentlichen Steuermitteln Fördergelder erhalten und so weiter und so fort. Das heißt, besteht möglicherweise ein gewisses öffentliches Interesse und eine Rechtfertigungspflicht, was denn mit diesen Geldern passiert und wer damit Schindluder / Doping betrieben hat. Oder ist es das Persönlichkeitsrecht des Athleten oder der Athletin, den Namen, ihren Namen nicht in irgendeiner öffentlichen Liste zu sehen und da an den Pranger gestellt zu werden. Und in diesem Konflikt befindet sich die NADA und hat sich aktuell auf die Seite der Datenschutzgrundverordnung geschlagen. Das betraf in den letzten 5 Jahren insgesamt 99 Fälle, deren Namen geheim gehalten wurde. 23 davon sind inzwischen bekannt geworden, entweder weil die Betroffenen selber drüber gesprochen haben oder das durch Zeitungsrecherchen aufgefallen ist. Das heißt, von 76 Dopingsünderinnen und Dopingsündern ist die Identität weiterhin unklar. Ja, und da sagt man jetzt, ey, die Schlagzeile ist folgende: 76 unbekannte gedopte deutsche Sportler aus publikumswirksamen Sportarten wie zum Beispiel der Leichtathletik und Schwimmen aus insgesamt mindestens 18 olympischen Sportarten sind noch dort unter Verschluss. Jetzt freut man sich natürlich als Schwimmer auf der einen Seite publikumswirksam genannt zu werden, auf der anderen Seite ist der Kontext, in dem das Ganze passiert, jetzt eher so mittelerfreulich oder eher so gar nicht erfreulich. Aber dieser Konflikt kommt daher, dass ein Amateurradsportler geklagt hatte gegen diese Veröffentlichung der Namen. Und da kann ich das durchaus verstehen. Wenn jetzt bei so einem Radrennen, bei dem ich kein finanzielles Interesse habe, steht mein Name dann auf einmal öffentlich auf einer Liste, weil ich per Zufall von der NADA dort raus... Hätte ich auch ein Problem damit. Würde ich mich auch zur Wehr setzen und sagen, ey Leute, Strafe irgendwie schön und gut. Bin ich fein mit, bin ich d'accord mit, soll von mir aus auch ein Gerichtsverfahren geben, so in dem ich mich rechtfertigen darf und bla. Aber das muss doch jetzt nicht unbedingt an die ganz große Öffentlichkeit, das können wir doch bitte anonym belassen. Da mag es dann auch schwierig ins Kontor schlagen, dass die NADA auch selbst anonymisierte Gerichtsverfahren nicht veröffentlicht hat. Ja, und damit stehen wir jetzt hier und wissen nicht so genau. Die NADA sagt jetzt, okay, wir warten noch drauf, was der Europäische Gerichtshof dazu entscheidet. Und selbst die Athletenvertreter sind pro Veröffentlichung. Und das fand ich dann doch interessant, dass hier auf Seite der Athletinnen und Athleten, ihre Sprecherinnen und Sprecher, sagen, ey, wir möchten, dass die Namen veröffentlicht werden, weil das hat eine abschreckende Wirkung, ein abschreckendes Beispiel auf potenzielle Sünder. Die können sich dann nicht einfach verstecken und unbehelligt ein paar Monate Pause machen und dann wieder in den Wettkampfbetrieb einsteigen, sondern sollen die Konsequenzen ihres Handelns, wenn sie das Fairplay mit Füßen treten, auch bitte sofort spüren. Ja, und damit auch dann mit den Konsequenzen klarkommen. Ein positiver Dopingfall bedeutet in der Regel dann vielleicht auch das Karriereende, dass man als Sportlerin oder als Sportler, die letzte Saison noch Volleyball gespielt hat, dann sagt, oh, eigentlich geht's mir nicht so gut, hab schon eine Weile Verletzungen und mental ist auch nicht so chico alles, ich beende meine Karriere, obwohl der eigentliche Grund ein positiver Dopingtest ist. Ja, und in dieser Gemengelage, in dieser Zwickmühle steckt man jetzt hier. Und das ist ein großes Pulverfass, auf dem die Sportverbände jetzt hier sitzen. Leichtathletik, Schwimmen, namentlich genannt. Sicherlich auch beim Gewichtheben oder beim Boxen. Nicht ganz uninteressant, was dort mit Dopern passiert ist oder auch beim Radfahren und so weiter und so fort. Es gibt in jeder Sportart eine schwarze Ziffer an Dopingfällen. Ja, bei denen man eigentlich nur hoffen möchte, bitte lass es nicht die ganz, ganz großen Namen oder die zweite Reihe Namen betroffen sein, sondern welche, die in der vierten, fünften Reihe unterwegs waren, sodass uns ein großer Skandal erspart bleibt. Da kann man jetzt natürlich auch überlegen und in die letzten 5 Jahre mal durchgehen und sagen, okay, wer hat denn vielleicht, wenn wir jetzt beim Beispiel Schwimmen bleiben, einigermaßen überraschend seine Karriere beendet und fällt damit überhaupt in dieses Raster. Und ich glaube, dann können wir an der Stelle auch schon mal die ganz großen Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner der letzten Jahre ausschließen. Also so Schlagzeilen geil sind wir da, glaube ich, nicht drauf. Denn die waren doch alle durchgängig im Wettkampfbecken unterwegs und bei internationalen Höhepunkten unterwegs. Das wäre mit positiven Dopingproben nicht der Fall gewesen. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt 5 Sportler oder Sportlerinnen aus der gleichen Trainingsgruppe, aus dem gleichen Trainingsort, aus dem gleichen Umkreis auf einmal auffällig werden, sollte man da vielleicht auch stutzig sein. Also es ist, das wird noch ein Nachspiel haben. Ein Grund, warum dieser Fall vielleicht gar nicht so ganz groß nach oben gekommen ist, auch in der Schwimmwelt, ist vielleicht die Tatsache, dass wir gerade ein ganz anderes Dopingproblem im Schwimmen haben, nämlich die Enhanced Games, die nicht nur sagen, boah, finden wir nicht so gut, sondern ziemlich offen damit umgehen und sagen, Doping, na klar, her damit, let's go, lass uns reinpumpen in den Körper, was geht. Und dann gucken wir mal, ob James Magnussen auch mit 50 Kilo mehr auf dem Körper noch genauso schnell ist wie früher. Spoiler-Alarm, ist er nicht. Also einfach nur Muskeln tun's offensichtlich nicht. Wir haben jetzt lange gewartet, was eigentlich World Aquatics dazu sagt, der Weltschwimmverband, zu den Enhanced Games. Und die haben sich in der vergangenen Woche zu einem Statement durchgerungen. Mit dem, unter der schönen Schlagzeile auf der Homepage zusammengefasst, World Aquatics acts to protect sport from enablers of doped sport. Das ist eigentlich eine ganz nette Überschrift, weil es auch ziemlich genau das trifft, was dort stattfindet bei den Enhanced Games. Also World Aquatics handelt, um den Sport vor Ermöglichern des Dopings zu schützen. Und dann steht dort dieser wundervolle Satz drin, Individuals who support, endorse or participate in sporting events that embrace the use of scientific advancements or other practices that may include prohibited substances and or prohibited methods will not be eligible to hold positions with World Aquatics or to participate in any World Aquatics competitions, events or other activities. Auf Deutsch in aller Kürze zusammengefasst, jeder, der sich mit den Enhanced Games gemein macht, sei es durch öffentliche Unterstützung, sei es durch Teilnahme oder ähnliches, er wird ausgeschlossen davon, jemals wieder bei World Aquatics in irgendeiner Art und Weise teilnehmen zu dürfen. Sei das jetzt als Athlet, als Aktive, als Aktiver, als Funktionär, als Kampfrichter, als Referee, als sonst irgendwas. Und das war natürlich ein gefundenes Fressen für die Leute und die PR-Abteilung von Enhanced Games, die dort sagen, ey, ich verstehe das Problem, also seht ihr eigentlich, was World Aquatics Böses tut, wie es euch in eurer Freiheit einschränkt, und haben dann zwei Statements, habe ich mir jetzt hier rausgegriffen, aus dem, was Dr. André Sousa gesagt hat zu dem, oder Dr. Sousa heißt er auf jeden Fall, Vorname auch egal, hat ein Statement dazu veröffentlicht, wo er unter anderem sagt, wir stellen Science and Safety over Hypocrisy and Politics. Also wir stellen die Wissenschaft und die Sicherheit über jedweden hypokratischen Verhaltens und politischer Aktivitäten. Jetzt kann man dieses Safety-Thema, mich letzte Woche hinlänglich dazu geäußert, wie sicher denn Doping eigentlich ist, nämlich gar nicht. Es wird immer Schäden machen, wenn du Muskelaufbaupräparate nimmst, schlagen die sich auf den Herzmuskel nieder, der unnatürlich groß wird. Das ist einfach, es beschleunigt den Verfall. Das ist einfach Quatsch zu sagen, nur weil wir jetzt einen Arzt drauf gucken lassen, ist das Ganze hier jetzt sicher. Dann sagen sie aber noch einen zweiten Satz, der wieder sehr, sehr schön in irgendwelche Buzzword-Bingos reinfällt. Athletes should be paid, have access to cutting-edge science and should be free. Also Athleten sollten bezahlt werden, sollten Zugang haben zu cutting-edge, also zur führenden Wissenschaft, und sollten frei sein in dem, was sie tun dürfen. Da bin ich ja wieder bei dem Punkt und sage, ey, du darfst doch machen, was du tust. Also niemand verbietet dir, deinen Körper mit Drogen vollzupumpen. Ich sage nur, wenn du dich bis zum Anschlag Oberlippe volldopst, dann darfst du an meinem Wettbewerb nicht mehr teilnehmen. Ich bin der Türsteher meines eigenen Wettbewerbes. Das kann ich durch solche Geschichten machen und das kann ich auch durch Pflichtzeiten machen. Das kann ich auch durch ein Wettkampfprogramm machen, das kann ich durch eine Ausschreibung machen, dass ich sage, ey, es dürfen bloß Männer mitmachen, es dürfen bloß Frauen mitmachen. Whatever. Also dieses Freiheitsargument wird hier wieder in hochgradig missbraucht. Cutting-edge Science. Ich würde jetzt mal behaupten, alle, die bei uns irgendwo am Stützpunkt schwimmen und trainieren, haben auch Zugang zu Cutting-Edge Science, also zu weltführender Wissenschaft. Da waren wir eigentlich immer ganz gut hier in Deutschland oder auch in allen anderen Nationen. Ist vielleicht nicht so, dass wir den Körper mit schädigenden Substanzen vollpumpen. Wenn das für dich führende Wissenschaft ist, den Körper zu ruinieren mit Medikamenten, mach es halt, aber scher da bitte nicht alle über einen Kamm. Und wie immer, einen Punkt haben sie natürlich. Athleten sollten bezahlt werden für das, was sie tun, habe ich letzte Woche schon gesagt, ist ein valider Punkt, da müssen die internationalen Organisationen ran. In der Summe geriert sich Enhanced Games hier wieder als Anwalt der Unterdrückten, als diejenigen, die dir versprechen, mit uns kommst du in die Freiheit, wir sind das gelobte Land, nur mit uns geht's wirklich vorwärts. Ob man dort jetzt auch mitmachen darf und vielleicht auch ein monatliches Salär bekommt, wenn man einfach nur dort trainiert, ohne sich diesem ärztlichen Protokoll zu unterwerfen und dann an den Enhanced Games mitnimmt, das steht irgendwo in den Sternen. Oder ob es Knete und Kohle vielleicht tatsächlich nur dann gibt, wenn man auch einen Weltrekord schwimmt. Weiß ich nicht. Steht halt leider nirgendwo. Naja, und in der Summe ist es dann so, dass man sich einfach fragen kann, ey, warum stört die Enhanced Games denn eigentlich, dass man nicht mehr bei World Athletics antreten darf? Bei Support oder bei Teilnahme an den Enhanced Games, weil sie werben doch für faire Bezahlung und eine Veränderung und ich sehe da wenig Dialogbereitschaft, dass sie jetzt sagen, ey, pass auf, World Athletics, unter folgenden Bedingungen wären wir bereit, wieder an euren Wettbewerben teilzunehmen oder euch bei uns teilnehmen zu lassen. Sehe ich dort so gar nicht, dass dort eine Fusion in irgendeiner Art und Weise wieder stattfindet und gemeinsame Sache gemacht wird. Also kann mir das völlig egal sein, was die anderen dort machen. Und in der Summe ist es dann auch in all diesen Statements und all diesen Dialogen, wenn man dann auch mal kritische Nachfragen stellt und nicht nur die selbst aufgenommenen Podcasts hört. Also wenn Brad Hawk als Trainer mit dem Sportler Govorov ein Interview führt, der dort mitmacht, dann muss ich mir das gar nicht anhören, diese Propagandamaschine. Da wird kein kritisches Wort über die Enhanced Games fallen. Das können wir einfach lassen. Das macht gar keinen Sinn. Also es dann irgendwo anders hinleuchten. Ich hatte dann auch mal gefragt, ey, Brad, so in der Kommentarspalte, was ist eigentlich dein Thema, was du hier versuchst zu beweisen, dass ein Athlet, der also leistungsfördernde Substanzen nimmt und einen Supersuit anhat, schneller ist als jemand, der keine leistungsfördernde Substanzen nimmt und keinen Supersuit anhat? So, was ist denn das Ding? Seine Antwort darauf war, naja, es beweist zumindest, dass du zuguckst. Ja, ist nicht die Frage gewesen. So, sag nochmal, warum ist dir das so wichtig, hier rauszustellen, dass du mit unterstützenden Hilfsmitteln schneller bist als ohne? Hat er dann auch wieder nicht drauf geantwortet und hat gesagt, hier, guck dir mal unsere Doku an, da erzählen wir alles darüber. War auch nicht meine Frage. Also es wird dann auch nicht auf Kritik oder Ähnliches irgendwie eingegangen oder versucht, das Ganze in der Art zu erklären, was das Publikum wirklich interessiert. Es ist ein Gaslighting, Aufmerksamkeit gewinnen und irgendwie Nicht-Nachrichten. Man beschäftigt sich da im Moment auch irgendwie mehr mit dem Gegner und versucht ein Feindbild zu erschaffen. Ganz fürchterlich, so eine Spaltung da zu betreiben. Also wenn du nichts anderes mehr zu erzählen hast, außer warum bin ich gut, komm zu mir, wir haben diese, jene Aktion, wir haben dieses, jenes, welches, sondern nur noch mit dem Finger auf andere Sachen zeigst und sagst, naja, aber hier, guck mal, alle anderen sind böse, World Athletics böse, die geben dir kein Geld, World Athletics schränkt deine Freiheit ein, böse, komm zu uns und keine Argumente mehr hast, warum du selber gut bist und warum du selber die bessere Option bist. Naja, gut, dann ist das Ding halt auch relativ schnell durchdiskutiert, also wie will man da jetzt irgendwie weitermachen? Und so können wir eigentlich bloß hoffen, dass sich das peu à peu alles ausschleicht. Letzter Satz noch dazu, warum beschäftige ich mich überhaupt damit? Mir ist es wichtig, eine Gegenstimme dazu zu bieten und das nicht unkommentiert stehen zu lassen. Sollte man generell nicht machen, wenn Blödsinn irgendwo steht, zumindest mal aufstehen und sagen, ey, das ist Blödsinn und beantworte mir mal bitte zwei Fragen, wie du dies jenes erklären würdest. Das führt dann eigentlich schon dahin, hier auch eine Gegenstimme zu bieten und eine Gegenrede zu bieten. Man wird diese Enhanced Games nicht unterdrücken. Social Media, alles was Schwimmen ist durchaus schon etwas gefüllt damit und man kommt dem Ganzen nur sehr schwer aus dem Weg und dann lieber nochmal von anderen kritische Anmerkungen dazu hören und zu hören, wie gefährlich und verwerflich das Ganze eigentlich ist mit all dem, ja, wir stellen dir Ärzte an die Seite, die dir körperschädigende Substanzen geben, als dass man nur der Propaganda von den Teilnehmenden dort zuhört. Punkt. Deckel drauf, das wird noch weiter spannend bleiben. Hoffentlich bleibt es ein Strohfeuer und die Schwimmwelt standhaft an der Stelle. Kommen wir zu schöneren und fröhlicheren Themen und blicken voraus auf die deutschen Jahrgangsmeisterschaften 2025. Es treffen sich wieder die schnellsten Schwimmerinnen und Schwimmer, der talentierteste, beste, tollste Schwimmnachwuchs Deutschlands zu einem 5-tägigen Schwimmfest in der Berliner SSE und in den Hotels rundherum. Tragischerweise gibt es ja es hieß mal Holiday Inn, völlig vergessen, wie es ist. Das gibt's ja nicht mehr, deswegen ist das alles jetzt etwas mehr verteilt und ich bin gespannt, wo ihr so unterkommt und wie man sich dann ein neues Zuhause dort herrichtet für die 5 Tage. Seien wir mal ehrlich, also vom Komfort her kann es eigentlich nur besser werden als diese elendig viel zu weichen Betten mit Duschköpfen, die sich irgendwo hindrehen. Und dann macht der ganze Wettkampf vielleicht nochmal ein bisschen mehr Spaß, als er sowieso schon tut. Insgesamt haben wir dieses Jahr 1500 Athleten am Start mit 4798 Starts. Das sind 22 Athletinnen und Athleten mehr als im vergangenen Jahr und 2 Starts weniger. 4800 ist das Maximum, hatten wir 2023, 2024, jetzt 2 Starts weniger. Das heißt, in irgendwelchen Rennen sind die Maximalkapazitäten nicht ausgeschöpft, wie auch immer, völlig egal. Das stagniert auf hohem Niveau. Wir dürfen uns also auf die gleiche volle Schwimmhalle wie in den vergangenen Jahren freuen. 303 Vereine sind insgesamt gemeldet. Das sind 3 weniger als im Vorjahr, also 1%iger Rückgang. Auch vernachlässigbar, das geht irgendwie im Grundrauschen unter. Viel weniger im Grundrauschen was ist neu dieses Jahr? Da wollen wir eigentlich hin. Es gab in diesem Jahr das erste Mal seit langem wieder die Möglichkeit, sich über Pflichtzeiten zu qualifizieren und sich einen Startplatz zu sichern, egal wie viele Schwimmerinnen und Schwimmer damit unter der Pflichtzeit bleiben. Jeder, der unter der Pflichtzeit geblieben ist, der darf auch teilnehmen. Und dann kann man hier spannenderweise ein bisschen Statistik drüber laufen lassen und mal so ganz wild die Hypothese aufstellen und sagen, ey, okay, es war ja durchaus so gewollt, dass über die 50er, 100er mehr Sportlerinnen und Sportler generell erstmal zugelassen sind als über die 200er. Also stellen wir die Hypothese auf, je länger die Strecke wird, desto weniger Pflichtzeitunterbietungen gibt es. Und diese Hypothese ist korrekt, die können wir bestätigen. Denn so haben sich, wenn wir die Männer und die Frauen zusammen angucken, über die 50 Meter Kraul 226 Schwimmerinnen und Schwimmer die Pflichtzeit unterboten. Beim Brustschwimmen sind es 264, bei Rücken 214 und bei Delfin 264. Also genauso viele in Delfin wie in Brust, habt ihr richtig gehört. Wenn wir auf die 200 oder 1500 Meter Strecken gehen, dann sind das bei Kraul 203 bzw. 123 Unterbietungen. In Brust 176, Rücken 175, Delfin 102, also über alle 12 Jahrgänge gibt es insgesamt 102 Pflichtzeitunterbietungen über die 200 Meter Delfin und beim Lagenschwimmen sind es 146. Wenn wir die Pflichtzeiten hernehmen und sagen, okay, die sind alle gleich weit weg vom Weltrekord oder von irgendeiner imaginären Zielzeit, die man vielleicht in der offenen Klasse dann erreichen soll, dann gibt die Zahl der Unterbietungen in den jeweiligen Lagen vielleicht einen Rückschluss darüber, in welchen Lagen sind wir denn besonders gut und in welchen sind wir besonders schlecht. 50 bis 200 Meter Kraul haben wir im Schnitt 226 Starts pro Distanz, also über die 50, 100, 200 Meter, 226 im Schnitt. Im Brustschwimmen sind es 220, im Rückenschwimmen 191, im Delfinschwimmen 181 und im Lagenschwimmen 177. Das heißt, man könnte sagen, wir sind das Land der Kraul- und Brustschwimmer. Über die langen Kraulstrecken 4, 8, 15, 100 sind es 137. Pflichtzeitunterbietungen, muss man dann gucken, über die 1500 sind ja wirklich dann bloß sehr wenig Sportlerinnen und Sportler zugelassen. Wirklich erschreckend finde ich das, wenn man auf die trainingsintensiven Strecken schaut, sprich die 200 Delfin, die 400 Meter Lagen. Dort haben wir insgesamt 102 bzw. 146 Pflichtzeitunterbietungen und das sind mit Abstand die wenigsten. Wieder die 1500, 800 ausgeklammert, weil da ja bloß 10, 15 sowieso teilnehmen dürfen und startberechtigt sind, aber so im Vergleich. Gucken wir uns die Starts pro Jahrgang und Geschlecht an, dann sehen wir auch, dass sich mehr Männer als Frauen qualifiziert haben. Nämlich 1700 Männer haben die Pflichtzeiten oder es gab 1700 Pflichtzeitunterbietungen bei den Männern und es gab nur 1450 Pflichtzeitunterbietungen bei den Frauen über alle Geschlechter. Richtig, also der größte Negativpunkt hier sind sicherlich die 2007er Frauen, die da ganz weit nach unten herausstechen. Denn wenn wir da drauf gucken, wie viele sich dort überhaupt über alle Strecken eine Pflicht oder wie viele Pflichtzeitunterbietungen es insgesamt gab über alle Strecken, die es gibt, und das sind 3, 6, 9, 15, sind 17 Strecken, dann gab es dort 119 Mal einen Start, der schneller war als die vorgegebene Pflichtzeit. Also nicht mal 10 im Schnitt pro Distanz. Ja, das sollte zu denken geben über diese älteren Jahrgänge. Und dann kann man da sicherlich noch ein paar andere Auswertungen drüber schicken. Aber das ist jetzt erstmal soweit. Die Männer schaffen mehr Pflichtzeitunterbietungen als die Frauen. Und zwar 250 Stück mehr. Und bei den 2007er Frauen gibt es nicht mal 10 Pflichtzeitunterbietungen pro Strecke im Schnitt. Ansonsten ganz klar, je älter die Sportlerinnen und Sportler werden, desto weniger Pflichtzeitunterbietungen gibt es. Es dürfen ja auch weniger starten, also das ist alles dann so im Großen und Ganzen, wie man das erwarten würde. Nun bilden die einzelnen Schwimmerinnen und Schwimmer ja zusammen ein Team, eine Mannschaft, einen Verein. Und da ist es dann so, dass es die letzten Jahre auch immer eine Vereinswertung gab, die Aquafil Team Challenge. Die soll es, und jetzt bin ich wirklich durcheinander ein bisschen, ich habe gedacht, die sei abgeschafft und gibt's nicht mehr, aber auf German Aquatics spricht man noch davon, dass es diese wieder gibt. Dort heißt es nämlich ganz konkret, die SSG Leipzig will ihren Titel in der Team Challenge Powered by Aquafil verteidigen. Es gibt dann wieder Geldpreise, die zur Hälfte aus Gutscheinen bestehen. Ey, finde ich total gut, unbedingt beibehalten, machen. Ich bin völliger Anwalt dafür, totaler Advokat. Steht aber leider nirgendwo anders, also steht nicht in der Ausschreibung, steht nicht sonst wie auf der Homepage. Das ist der einzige Hinweis, den ich darauf gefunden habe. Ansonsten gibt es definitiv Preise für erfolgreiche Vereine, nämlich Trainingslager-Gutscheine für entweder den ganzen Verein oder für Anteile in Soma Bay in Ägypten. Und was muss man dafür tun? Man muss deutsche Jahrgangsrekorde schwimmen. Und haben wir uns ja schon in der Rekordfolge so ein bisschen drüber aufgeregt und gesagt, Rekorde jetzt als Anreiz zu geben, ist vielleicht nur so mittelgeil. Gucken wir doch mal in die Vorjahre, wie viele deutsche Jahrgangsrekorde gab es denn überhaupt über die deutschen Jahrgangsmeisterschaften? Das waren 2021 8 Stück, ein Jahr später 7, 2023 waren es 3 und letztes Jahr waren es wieder 7 deutsche Jahrgangsrekorde. Also wirklich sehr, sehr wenig. Sprich, wenn ein Verein dort jetzt mit 3 Jahrgangsrekorden rausgeht, dann haben wir schon mal gute Chancen, hier den Hauptgewinn abzusahen. Denn diese Jahrgangsrekorde sind eine ziemlich hohe Hürde, sind ungefähr 1,4 Rekorde pro Tag. Und wenn man sich dann durch die Quali-Listen scrollt, dann sind insgesamt 14 Rekorde möglich. Schaut man dann auf die Startlisten, die heute am Donnerstag rausgekommen sind, dann ergibt das schon mal ein ganz anderes Bild. Denn diese 14 Rekorde wurden vor allem maßgeblich getragen von Johannes Liebmann und Jannis Kube, die mit selber eingebrachten Jahrgangsrekorden ja an den Start gehen oder die durchaus realistischen Chancen hatten, wirklich 3 auch zu brechen. Johannes Liebmann wird aber gar nicht am Start sein zum Beispiel. Und damit reduziert sich die Zahl schon mal auf 11. Weitere Verlosungs- oder Kandidaten in der Verlosung für Rekorde neben Jannis Kube sind Luis Hoffmann, Jan-Malte Gräfe, der ist auch nicht am Start, Larus Thiel, Lena Ludwig, Noel Benkler, Kara Vogt und Lara Vandenhirtz. Ja, unwahrscheinlich, dass es dann also so viele werden. Bleiben noch so 10 realistische übrig. Gibt es vielleicht noch ein, zwei Überraschungen. Also wir werden so vermutlich irgendwo wieder bei 7 plus minus DJRs landen. Das Ganze ist auch erklärbar. Also ich würde da jetzt auch gar nicht so viel Hoffnung reinsetzen, dass wir hier eine Rekordshow oder ein Festival erleben. Ihr habt jetzt eine Zahl gehört. Also alles über 7 wäre schon ziemlich geil. Alles unter 7 wäre erklärbar auf jeden Fall, denn die Qualifikation oder die Wertigkeit der deutschen Jahrgangsmeisterschaften variiert ja so von Jahr zu Jahr. War es in den letzten Jahren noch ein qualifikationsrelevanter Höhepunkt für internationale Jugendmeisterschaften, JDM, JWM, AJOF, CECJM und Co., ist das dieses Jahr nicht mehr der Fall. Die Quali für JDM, AJOF endete bei den deutschen Meisterschaften. Eine Junioren-Weltmeisterschaft kann man noch schwimmen bei der JEM, aber auch nicht jetzt hier in Berlin. Und damit ist der Anreiz, sich wirklich auf diesen Wettkampf nochmal vorzubereiten und sich in letzter Minute auf diesen internationalen Zug aufzuspringen, wahnsinnig gering. Und das wird sich am Ende des Tages auch auf das Training, auf die Trainingsplanung niederschlagen und damit auch auf die Leistung hier bei diesen Wettbewerben. Damit sage ich nicht, dass die nicht schnell schwimmen wollen oder das boykottieren. Das ist nicht die Aussage, die da drin steckt. Aber du kannst ganz grundsätzlich einfach anders planen, wenn du weißt, okay, bei diesen DJM, wir können darüber hinweg trainieren und uns wirklich Richtung Junioren-Europameisterschaften oder ähnliches orientieren. Einzig für die AJOF-Teilnehmer gibt es ein Kriterium, die müssen nämlich, um beim European Youth Olympic Festival zu starten, hier bei den DJM antreten. Mehr aber auch nicht. Du musst da sein. Reicht. Einmal Hände schütteln bei Carsten oder Hannes und dann ja, ein bisschen durchs Wasser planschen und Spaß und gute Laune haben, aber das ist sowieso immer ein ganz gutes Rezept für so einen Wettkampf. Wir haben also die international qualifizierten Athletinnen und Athleten die letzten Wochen verbracht. Die waren mit ihren Freundinnen und Freunden unterwegs im Trainingslager, unter anderem in der Sierra Nevada für 3 Wochen. Und das ist eine gängige Praxis der Vorjahre, sprich 3 Jahre dort oben in der Höhe. Ich glaube, es sind 3,5 Kilometer, auf denen man dort ist, mit herrlichen Sonnenuntergängen, schneebedeckten Bergen. Gibt tolle Fotos und ansonsten ganz viel Muskelkater, Schmerz, Erschöpfung, Lachen, gute Laune, Verrücktheiten, die man in all diesem jugendlichen Leichtsinn halt so anstellt. Kommt dann nach Hause, packt einmal Koffer aus, 9 Koffer ein und reist dann nach Berlin zu 5 Tagen deutsche Jahrgangsmeisterschaften. Das heißt also, die Sportlerinnen und Sportler stehen hier 4 Wochen wirklich unter absoluter Hochspannung und das schlägt sich in diversen Meldeverhalten auch wieder. Wir werden da nicht auf jedes einzelne eingehen hier heute, dafür werden wir dann im Livestream richtig Zeit haben, das vielleicht mal zu analysieren, zu diskutieren und auseinanderzunehmen. Aber ich erinnere mich da zum Beispiel an eine Juliana Bokschka, die letztes Jahr, glaube ich, letztes Jahr zeitiger abgereist ist, eine Noelle Benkler, die letztes Jahr nicht die 100 Rücken am letzten Tag zum Beispiel noch mitgemacht hat und so weiter und so fort. Ja, und dann sammeln die Vereine so alle ihre Schäfchen ein und reisen dort an und melden, was zu melden geht. Wer irgendwie eine Pflichtzeit hat, der wird auf den Startblock geschickt, weil es ja unter anderem auch darum geht, Präsenz zu zeigen. Vielleicht für die Aquafil Team Challenge, vielleicht für Sponsoren, vielleicht für die eigene Vereinsstatistik. Und da treffen auch immer verschiedene Philosophien aufeinander. Wo sich alle, denke ich, einig sind, ist, wer sich qualifiziert hat, der soll auch starten dürfen, sodass die Top-Vereine dieses Jahr aus Frankfurt und Leipzig kommen mit 33 Aktiven, die SG Bayer mit 32, Magdeburg 31, die SG Essen hat 30 Schwimmerinnen und Schwimmer am Start. Und jetzt kommen die Philosophien zur Sprache, denn es gibt Unterschiede, ob man jetzt wirklich sagt, ey, Wettkampfhärte, wir trainieren das voll durch und ich möchte, dass ihr so oft wie möglich auf den Startblock steigt, oder wie letztes Jahr mit den jüngeren Jahrgängen eher gängige Praxis war, pass auf, wir machen das dosiert, das sind 5 Tage, das kennt ihr gar nicht. Es ist von morgens bis abends, man ist unter Leuten, man steht so ein bisschen unter Strom, unter Spannung, man ist aufgeregt, vielleicht auch, weil man Titel gewinnen will, dann klappt es mal nicht so richtig. Also es ist eine mentale starke Belastung, die sich dann noch auf die Körperlichkeit niederschlägt. Also sagt man, okay, wir machen lieber gezielte, wenige Starts gegenüber anderen Vereinen oder Startgemeinschaften, Stützpunkten, die sagen, ey, das ist eine Belohnung für ein Trainingsjahr und du darfst alles schwimmen, was du willst. Und da kommen dann die einen Vereine oder Stützpunkte ein bisschen in Erklärungsnot, wenn sie sagen, ey, wir haben nochmal interne Richtlinien, du darfst bloß so und so viel starten. Und dann der Nachbarverein oder der beste Kumpel, der darf dort 8-mal in Berlin auf den Startblock klettern. Schwierig. Insgesamt haben die Leipziger das meiste Startgeld investiert. 154 Mal werden Athleten aus der sächsischen Großstadt, kurz überlegt, ob es die Landeshauptstadt ist, aber es ist Dresden, aus der sächsischen Großstadt auf den Startblock steigen. Sportlerinnen und Sportler der SG Essen werden wir 135 Mal aufrufen, Sportlerinnen und Sportler vom SC Magdeburg 104 Mal, aus Bochum 103 Mal und aus Frankfurt 102 Mal. Also reichlich Holz, was hier wegzuknapsen ist. Oh Gott, schlechte Sprichworte mal wieder. In der Summe macht das über 200 Seiten Meldeergebnis und da steigen wir jetzt etwas tiefer ein und machen einen jahrgangsweisen Überblick über die spannendsten Duelle, über die Top-Performer und Performerinnen, über Rekordschwimmer und Rekordschwimmerinnen. Let's go, Jahrgang 2012, weiblich. Es ist der jüngste Jahrgang, mit dem wir hier bei den Frauen beginnen und häufig auch derjenige, wo wir noch die größte Vielseitigkeit erleben, wo dann so ganz dominierende Sportlerinnen und Sportler da sind mit vielen Medaillen, mit vielen Starts, mit einer großen Bandbreite an Lagen, die sie beherrschen. Und eine von denen, die letztes Jahr oder die letzten 2 Jahre im Schwimmmehrkampf schon überzeugen konnte, ist Mia-Marie Junger vom Berliner TSC. Gewann 2 Jahre in Folge den Delfin-Schwimmmehrkampf und das ist jetzt auch hier bei den DJM über die 200 Meter Delfin wieder als schnellste gesetzt. Zudem hat sie Goldchancen über die 200, 400 Meter Lagen und war auch topgesetzt über die 800 Freistil, verzichtet aber über diese Strecke auf einen Start. Hat sich insgesamt in 15 von 17 Strecken qualifizieren können, einzig die 1500 und die 400 Meter Freistil fehlten ihr. Und ist eine derjenigen, wo sich inzwischen die Erkenntnis durchgesetzt hat, boah, weniger ist mehr. Wir melden natürlich nicht alle 15 Strecken und werfen dich dreimal am Tag in den Vorläufen ins Wasser und vermutlich auch noch in drei Finals, sondern wir belassen es bei 7 Meldungen, vermutlich auch dann 7 Finals, werden wir sehen. Und damit ist die Woche auch wirklich voll. Startet außerdem noch mit Medaillenchancen über die 200 Meter Rücken und die 100 Meter Delfin, überträgt also tatsächlich die Delfin-Fähigkeiten des vergangenen Jahres jetzt hier zu den DJM. Ihre Vereinskameradin Nele Rocho gewann zweimal den Brustschwimm-Mehrkampf, hatte sich dieses Jahr aber ausschließlich über die 50 Meter Brust für die DJM auf den Bruststrecken qualifizieren können, verzichtet sogar über diese 50 Meter auf einen Start. Dafür aber mit Medaillenchancen über die 50, 100, 200 Kraul unterwegs, außerdem über die 50 und 200 Meter Rücken gemeldet mit Zeiten, die sie im Dezember geschwommen ist. Also da sind inzwischen 6 Monate ins Land gegangen, da würde ich nicht mehr gar so viel drauf geben. Da ist eher zu erwarten, dass es dann nochmal richtig einen Sprung nach vorne macht und für die ein oder andere Überraschung sorgt. Außerdem noch die 50 Meter Delfin für Nele und damit auch hier 7 Starts für sie. Von den Chemnitzern konnte überzeugen Linnea Denner, die den Kraul-Mehrkampf als Kraul-Mehrkampf-Siegerin hier nach Berlin reist und sich Medaillenhoffnungen macht über insgesamt 7 Starts, nämlich die 200, 400 Meter Lagen, die 100 bis 400 Meter Kraul und die 200 Meter Brust. Das ganze Programm wird ergänzt über die 50 Meter Freistil. Und zu guter Letzt die Siegerin des Vorjahres im Rückenmehrkampf war Letizia Adelhardt von den Wasserfreunden München, die auch in diesem Jahr über alle 3 Rückenstrecken die Top-Platzierte ist. Und zwar ziemlich komfortabel, nämlich über die 100 und 200 Meter jeweils mit 2,5 Sekunden Vorsprung vor den Konkurrentinnen. Dazu kommen noch 3 weitere Delfin-Medaillenchancen und insgesamt 7 Starts, die ergänzt werden über noch mit den 200 Meter Lagen. Alle 4, die ich gerade genannt habe, haben mindestens 10 Qualifikationen für die DJM geschafft und das illustriert nochmal ganz gut, was ich meinte mit so Vielseitigkeit. Und werfen ja mal ein Auge drauf, wir hatten so Spezialitäten schon entwickelt. Schwieriges Feld mit 13 Jahren, das weiß ich wohl. Nichtsdestotrotz, alle 3 Strecken einer Lage zu gewinnen, zeigt schon mal, dass da einiges ganz schön richtig läuft. Denn über die 50 Meter braucht man dann doch vielleicht ein paar andere Fertigkeiten als über die 200 Meter, wenn man sich spezialisieren möchte. Das lässt sich in den jungen Jahren aber noch alles durch eine sehr, sehr gute Technik und ein gutes Gleiten, Rutschen erreichen. Und da haben eine Triple-Chance aus Frankfurt über die langen Kraulstrecken Amelie Rühl, 400, 800, 1500 Meter Freistil. Lia Hartmannsen aus Mönchengladbach startet über alle 3 Bruststrecken, sind auch ihre einzigen 3 Starts, aber in allen 3 hat sie berechtigte Siegchancen. Mia Junger spekuliert auf das Lagen-Double und Letizia Adelhardt, haben wir gerade gesagt, hat die Chance, alle 3 Rückenstrecken ganz oben auf dem Podest zu beenden. An deutschen Jahrgangsrekorden werden wir uns im Jahr 2012 wohl nicht erfreuen können. Tut auch gar nicht Not. Wir haben da mal lange und hinreichend drüber diskutiert. Zeichnet sich wohl doch ab, wer in jungen Jahren da schon sich in die Rekordbücher einträgt, kommt in den seltensten Fällen ganz oben an. Ähnlich wie bei den Frauen gibt es auch im Jahr 2012 bei den Männern ganz klare Dominatoren, so habe ich das hier mal genannt. So gewann Tom Bodusch aus Leipzig die letzten 2 Jahre den Rückenschwimm-Mehrkampf und hat sich insgesamt über 9 Strecken für die DJM qualifiziert. Über die 50 und 100 Rücken jetzt mit Medaillenchancen unterwegs und der Rest ist wahnsinnig schwer zu prognostizieren, denn für ihn gelten in allen Strecken, die er gemeldet ist, und das sind insgesamt 5 Starts, dass er mit Zeiten aus dem Dezember es geschafft hat, sich hier in die deutschen Jahrgangsmeisterschaften unter die Besten zu schwimmen. Und da gilt das Gleiche wie gerade schon gesagt, 6 Monate sind eine verdammt lange Zeit. Also entweder war da richtig was im Argen, dass keine Wettkämpfe geschwommen werden konnten, oder es waren bloß die Nebenstrecken, oder. Aber allein der körperliche Entwicklungsprozess sollte eigentlich dafür sorgen, dass es einige Sekunden schneller wird als im Dezember. Tom ist nicht alleine unterwegs, auch sein Bruder Ben ist 5-mal am Start in den älteren Jahrgängen dann, und das ist auch so ein Thema, das sich hier durchzieht. Es sind immer wieder Geschwister am Start, die hier gemeinsam eine Woche oder sich eine schöne Woche abseits der Eltern in Berlin machen. Einer der Highflyer in diesem Jahr, kommt aus Hofheim und heißt Franz Mal Kutzig. Er gewann in den letzten 2 Jahren den Brustschwimm-Mehrkampf und hatte insgesamt 12 Qualifikationen für die DJM in der Tasche, die in 7 Starts münden. Und das sind die 400, 800, 1500 Freistil, die 200, 400 Meter Lagen jeweils als Topgesetzter. Gleiches gilt für die 100 und 200 Meter Brust. Dort trifft er auf seinen Kollegen aus Eschborn, auf Sichen Guo, und beide haben schon im vergangenen Jahr beim Schwimmmehrkampf Platz 1 und 2 belegt, könnten das Ganze jetzt hier bei den DJM wiederholen, waren mit der hessischen Landesauswahl zusammen in Luxemburg unterwegs, haben sich bei den Süddeutschen Meisterschaften auf dem Startblock getroffen, sind örtlich also wahnsinnig nah beieinander und leben dieses Duell wirklich. 1:14.00 ist die Bestzeit für Franz, nur 39 Hundertstel dahinter Sichen aus Eschborn, und über die 200 Meter Brust wird's nicht wesentlich deutlicher. Da trennen die beiden auch nur 22 Hundertstel, 2:37.39 zu 2:37.61. Das wird spannend sein zu sehen. Mika Frederik Martin vom Dresdner SC gewinnt 2-mal in Folge den Kraulschwimm-Mehrkampf, hält außerdem den deutschen Jahrgangsrekord für 12-Jährige über die 200 Meter Freistil und ist über diese Strecke dann auch der ärgste Konkurrent für Franz Mal Kutzig in der Theorie, der aber auf die 200 Meter Freistil verzichtet. Insgesamt hat Mika 12 Qualifikationen, die in 7 Starts münden, die er mit Medaillenambitionen antritt, plus ergänzt über die 400 Meter Freistil. Über die 50, 100, 200 Meter könnte er 3 Siege einfahren. Gleiches gilt über die 50, 100, 200 Meter Delfin. Und damit haben wir die Triple Chancen auch schon genannt. Mika Martin über die Delfin-Strecken, Franz Mal Kutzig eigentlich über Brust, verzichtet aber auf die 50 Meter, dafür über die langen Kraul-Distanzen und die beiden Lagenstrecken. Und Tom Bodusch könnte alle 3 Rückendistanzen für sich entscheiden. Über die kurzen Kraulstrecken bekommt Mika Martin Konkurrenz aus Ulm von Johannes Funken und aus Celle mit Lasse Philippeit, die sich hier über die 50 und 100 Meter das Podium vermutlich aufteilen werden. Aber immer ganz spannend zu sehen, wenn da 3 über mehrere Strecken gleichzeitig vorne weg schwimmen. Damit rutschen wir einen Jahrgang nach oben, Jahrgang 2011 bei den Frauen. Werfen wir einen Blick zurück auf 2024. Dort waren die dominierenden Namen Anja Schaumburger mit 6 Medaillen, Alice Hennig mit 5 Medaillen, Mila Mauermann 4, Julia Kaul mit 3 Medaillen, für die es dann auch gilt, mit 11 Qualifikationen jetzt hier nach Berlin qualifiziert, nimmt nicht alle 11 Strecken wahr, aber diejenige mit den meisten Qualifikationen, je länger es wird, desto besser. Hatte in der vergangenen Saison, hatte Julia aus Frankfurt schon den höchsten Trainingsumfang von all den genannten, was sich dann auch in ihren Paradedisziplinen niederschlägt, sprich die langen Kraulstrecken und die 200 Meter Delfin. Außerdem ist es der jüngste Jahrgang, der sich für die European Youth Olympic Games qualifizieren kann. Wer sich hier auf den vermutlich ersten internationalen Höhepunkt freuen darf, das ist vom DSV noch nicht bekannt gegeben worden. Auf den Kraulstrecken dürfen wir auf ein wiederkehrendes Duell freuen, nämlich Julia Kaul und Leni Tesche haben einen Zweikampf, die Frankfurterin und die Saarländerin, über die 200, 400, 800, 1500 Meter Freistil. Das kennen wir schon vom Vorjahr, maximal 2 Sekunden trennen die beiden Schwimmerinnen. Mila Mauermann könnte hier noch von hinten attackieren, hat Zeiten aus Dezember über die 400, 800 Meter Freistil, war damals schon unter Pflichtzeit geschwommen, hat ganz viele Dezemberzeiten bei insgesamt 10 Qualifikationen. Über die kurzen Strecken ist es Eva Wojtak vom SC Magdeburg, die über die 50 und 100 Meter vorn liegt und über die 200 Meter nur wenige Hundertstel hinter dem Julia Kaul-Leni Tesche Duo in die Wettbewerbe einsteigt. Über die 100 Meter ist sie dann zeitgleich unterwegs mit Alice Hennig, also auch da ist viel geboten auf den Kraulstrecken, was so Kopf-an-Kopf-Rennen angeht. Über die 200 Meter Delfin ist es auch Eva Wojtak, die zusammen mit Alice Hennig und Julia Kaul die Spitze bildet. Maggie Messel ist dann auf Platz 4 unterwegs mit einer Zeit aus dem Februar, nur ungefähr 2,2 Sekunden dahinter. Und da kann man schon mal sagen, je jünger, desto sprunghafter die Entwicklung. Und es könnte sein, dass also diese wenigen Monate schon reichen, um 2 Sekunden Vorsprung dahin schmelzen zu lassen. Über die 50 und 100 Meter sind von den Medaillengewinnerinnen des Vorjahres nur noch Alice Hennig und Zoe Ballieu übrig. Zoe Ballieu, die den Top-Seed über die 50 und 100 Meter inne hat. Auf den langen Strecken ist es Alice Hennig, die zweimal ganz oben steht in der Meldeliste und auch als Titelverteidigerin an den Start geht. Über die 400 Meter Lagen eigentlich so sicher, dass Feld anführt, dass nur eine Aufgabe ihrerseits ihr die Goldmedaille nehmen kann. Ja, und da haben wir letztes Jahr mal gesehen, wie schnell das eigentlich gehen kann, als sie direkt bei ihrem ersten Finale und auf dem Weg zum ersten Sieg sich verschluckte und das Rennen tatsächlich abbrechen musste. Über die 200 Meter Lagen freuen wir uns dann auf das Duell mit Maggie Messel. 1,1 Sekunden Differenz zwischen den beiden, beide aber mit Zeiten aus dem Februar, also ganz, ganz schwer vorherzusagen, wie das wohl ausgehen wird. Maggie Messel, auch diejenige, die über die Bruststrecken zu schlagen sein wird, hat sich insgesamt 13 Qualifikationszeiten erschwommen, das mündet in 7 Starts und ist über die 100 und 200 Meter Brust an der Spitze gesetzt und auch die Titelverteidigerin kann sich auch über die anderen Strecken möglicherweise noch nach vorne schwimmen. Über die 400 Meter Lagen ist sie mit einer Zeit aus dem Januar gemeldet und über die Delfin-Strecken habe ich auch schon gerade gesagt, aus Februar ist auch schon ein paar Monate her. Maggie darf sich ein Duell liefern über die 100 und 200 Meter Brust mit Isabella De Verne aus Eisenhüttenstadt. Und jetzt kommt ein kleines Rätsel für euch. Welcher aktive und sehr erfolgreiche Juniorensportler kommt denn auch aus Eisenhüttenstadt? Witzigerweise auch über die Bruststrecken. Jetzt beim SC Magdeburg unterwegs, Jahrgang 2008, es ist Hugo Engelin, richtig. Über die Rückenstrecken ist es Fanny Milbach, die sich hier ein Duell mit Hanna Bürger liefern wird. Das heißt, die Leipzigerin wird gegen die Dresdnerin antreten. Man kennt sich von diversen Wettbewerben im sächsischen Schwimmbecken. Fanny Milbach hat letztes Jahr dreimal die Silbermedaille über die Rückenstrecken gewonnen, will jetzt vermutlich endlich mal ganz oben stehen und etwas Goldschimmerndes mit zurück in die Heimat nehmen. Und Goldmedaillen sind das Stichwort, mit dem wir die Überleitung zu den Männern schaffen. Denn hier dominierten 2024 Theodor Bücher und Jannis Kube den Medaillenspiegel ganz alleine bei den damals noch 13-Jährigen, waren quasi Dauergäste auf dem Siegerpodest. Zusammen mit, und das möchte ich auch nicht vergessen, Theodore Kappas, der mit 5 Medaillen nach Hause ging, das nicht ganz an die 8 Medaillen von Jannis Kube oder sogar die 10 Medaillen von Theodor Bücher ranreichen konnte. Theodor Bücher, der Essener, jetzt hier wieder mit 9 Starts in Berlin gemeldet, Jannis Kube seinerseits mit 8 Starts, genauso viele wie Theodore Kappas. Spannend und wirklich beeindruckend, wenn man sich die Meldelisten, die Qualifikationslisten anschaut, dann führen nämlich das Duo Jannis Kube und Theodor Bücher, also wirklich die beiden in beliebiger Reihenfolge, Platz 1, 2, wer auch immer, von den 17 Strecken, die es insgesamt gibt, 9 davon im Doppelpack an. Also knapp die Hälfte sieht das Duo Kube-Bücher ganz vorne. Sagt man, okay, es reicht mir auch, wenn einer von beiden ganz oben steht, dann kommen wir auf 11 von 17 Strecken. Und das untermalt schon ziemlich gut, wie dominant die beiden sind. Schauen wir, das ist für mich hier gerade die spannende Story, wie lange das so bleibt und wer dort vielleicht ganz signifikant den Rückstand verkürzen kann. Über die Kraulstrecken wird das nicht passieren. Über die 50 und 100 Meter sind Jannis Kube, Theodor Bücher konkurrenzlos vorne weg. Über die 1500 Meter gibt es ein spannendes Duell zwischen Georgios Bakalidis und Nico Meissner, denn beide trennen mit Zeiten aus dem Februar nur 6 Zehntel voneinander. Über die 400 Meter ist es Theodore Kappas, der hier die Bestenliste anführt und auch als Topgesetzter in die Wettbewerbe gehen wird. Auf den Rückenstrecken ist Jannis Kube das Triple eigentlich schon sicher. Er wird garantiert wie im letzten Jahr über alle 3 Rückenstrecken die deutschen Jahrgangsrekorde angreifen. Über die 50 Meter hält er den schon, 27,30 ist sein eigener. Und über die 100 und 200 Meter kann er jeweils die Bestmarken von Johannes Hinze aus dem Jahr 2013 angreifen, möglicherweise sogar ausradieren. Über die 100 Meter fehlen ihm nur 3 Zehntel, 58,6 zu 58,3. Und über die 200 Meter Rücken sind 1,2 Sekunden, 2089 zu 2077. Bei den Delfin-Strecken hätte Jannis Kube auch die Chance, das Triple des Vorjahres zu wiederholen, verzichtet in diesem Jahr allerdings auf die 200 Meter Delfin. Und über die 50 Meter Delfin gibt es das Duell gegen Theodor Bücher. Dort ist der Essener Bücher im Moment 4 Zehntel schneller gemeldet. Aber das Ganze auch wieder im Lichte der Zeiten, wann sie geschwommen worden sind. Kube im Februar, Bücher im Mai. Über die 200 Meter Lagen gibt es eigentlich ganz interessantes Bild, wenn wir in die Qualifikationsliste schauen. Dort ist Theodor Büscher ganz vorn. Direkt dahinter folgt Jannis Kube. Das ist jetzt nicht so überraschend, aber auf Platz 3 mit Julian Petras und auf Platz 4 mit Akram Ammer folgen zwei weitere Spandauer, sodass die Wasserfreunde Spandau 04 drei der vier schnellsten Zeiten im Qualifikationszeitraum für sich beanspruchen können. Zwischen den Plätzen 3 und 8 wird es dann auch sehr, sehr eng und knapp. Da herrscht nur eine Sekunde Differenz auf insgesamt 5 Platzierungen oder auf 5 Plätzen. Über die 400 Meter liegt Theodor Büscher 5 Sekunden vor Akram Ammer, 2,5 Sekunden vor Theodor Kappas, 4 Sekunden vor Platz 4 Erik Hausauer. Also da scheint Theodor über die 200-400 Meter Lagen eigentlich der Doppelsieg nicht zu nehmen. Und da merkt ihr schon völlig zu Recht, Theodor Büscher, Jannis Kube werden auch in diesem Jahr im 2011er Jahrgang die beiden dominierenden Gesichter sein, die beiden, die sich die meisten Medaillen unter den Nagel reißen. Unter die Nägel reißen, wie auch immer. Das Einzige, wo die beiden nicht auftauchen, das ist die Bruststrecke. Das heißt, dort gibt es die Möglichkeit, einen anderen ganz oben auf dem Podest zu sehen. Und im Moment mit der besten Ausgangsposition unterwegs, Laurenz Merl von der SG Bayer, der mit seinem Landesverbandskollegen Julian Podzimski auf Rang 2 verdrängt hat. Der Titelverteidiger aber ist über die 100 und 200 Meter und sich dort mit Sicherheit nicht kampflos geschlagen geben wird. Damit kommen wir zum Jahrgang 2010 und wenn wir dort einen Blick werfen in die Top-Medaillengewinnerinnen des Vorjahres, dann waren das René Geie, Maja Hebig, Valeria Nekrasow, Sarah Pliska, Antonia Schaal und Hanna Sabine Schmidt. Anna van den Hirtz auch noch mit 3 Medaillen vorne dabei gewesen. Und kaum eine von denen war in der Lage, das von dem vergangenen Jahr an dieses Jahr wieder rüber zu bringen. Also als Beispiel René Geie, letztes Jahr 5 Medaillen gewonnen, dieses Jahr überhaupt nur über 3 Strecken qualifiziert, über 2 davon über die 800 und 1500 Meter Freistil am Start. Eine Antonia Schaal, letztes Jahr 5 Medaillen, dieses Jahr 7 Qualifikationen, nur in Anführungsstrichen über die 50 und 100 Delfin sowie 200 Meter Freistil mit Medaillenchance dabei, 6 Starts insgesamt. Eine, die ihr Potenzial weiter beibehält, ist vermutlich Hanna Schmidt. 6 Medaillen letztes Jahr, 9 Qualifikationen dieses Jahr, 6 Starts und alle anderen, eine Sarah Pliska, eine Valeria Nekrasow, sind nicht annähernd in den Medaillenregionen, Anzahl Medaillen unterwegs, wie das noch im letzten Jahr der Fall gewesen ist, sodass die Bühne eigentlich bereitet ist für viele neue Namen, die im Laufe der Saison schon überzeugen konnten und jetzt sich nochmal ganz nach vorne schwimmen können. Also die Entwicklungen, die hier stattfinden, können dokumentiert werden. Und diejenigen Vereine, die hier wirklich als dominierend auftreten werden, sind in München, in Magdeburg und in Dortmund beheimatet. Lasst uns in Dortmund mal anfangen, denn dort ist es mit Sarah Selimowitz, eine 14-Jährige, die im Schatten der ein Jahr älteren Sydney Savannah Ferch trainiert und jetzt hier mit der Chance auf 4 Goldmedaillen über die 200, 400, 800, 1500 Meter Freistil an den Start geht. Sicherlich eines der härtesten Duelle über die 200 Meter Freistil, wo sie gegen Antonia Herfahrt und Alina Meyer, Jennifer Herfahrt, an den Start geht. Über die 400 und 800 Meter ist sie ziemlich unangefochten weit vorne und über die 1500 Meter Freistil geht es dann gegen Hanna Mitterer um die Goldmedaille. Die liegt da nämlich tatsächlich 6 Sekunden in Front, die Schwimmerin von den SG Stadtwerke München. Insgesamt hat Sarina 12 Qualifikationen geschafft, davon 10 mit Medaillenchance, die sie insgesamt in 6 Starts umsetzt. Für eine Sportlerin, die im letzten Jahr nur eine Medaille gewinnen konnte und im ersten Auftritt sogar 0, ist das schon eine wirklich beachtliche Entwicklung. Etwas, das wir auch in den vergangenen Jahren bei den Männern ja durchaus gesehen haben. Wir bleiben nochmal kurz in Dortmund für die Bruststrecken. Dort hat sich nämlich Carla Baraniskin über die Saison hinweg die Chance auf das Triple trainiert. Über die 50er ist es immer eng und über die 50 und 100 Meter steht sie im Duell mit Naya Petersen aus Lübeck, wohingegen sie über die 200 Meter schon ziemlich komfortabel mit 3 Sekunden in Führung liegt. Auf den Rückenstrecken ist es Nika Benkler, die nach den DJM-Erfolgen des Vorjahres mit 3 Medaillen aus Regensburg nach München gewechselt ist und jetzt hier die Stadtwerke München leistungstechnisch verstärkt. Nika geht als Favoritin über die 100 und 200 Meter Rücken an den Start, hat insgesamt 12 Qualifikationen geschafft, war auch über die 400 Lagen 200 Delfin mit Medaillenchancen unterwegs, verzichtet aber auf beide Strecken zugunsten der 800 Meter Freistil und hat damit ihre alle drei Starts, die sie wahrnehmen wird, voll. Über die 100 Meter Delfin ist es Evelyn Wegrotzki, die sich über die 100 und 200 Meter nach vorne an die Bestenliste schwimmen konnte und zusammen mit Emma Schaal auf der Startbrücke stehen wird, ziemlich sicher im 100 Meter Finale. Da kann man mal hingucken, denn die beiden stehen in direkter Konkurrenz. Emma Schaal mit einer Zeit aus dem November an der Spitze unterwegs, aber die eine ist ungefähr 1,95 Meter groß und die andere ungefähr 1,12 Meter. Die beiden bekommen Gesellschaft von Hannah Schmidt, die auf Platz 3 gesetzt ist aktuell mit einer Zeit aus dem Dezember, die sie in Perth, im australischen Perth, geschwommen ist. Ja, und dann kommen wir zur 200 Meter Strecke, dass die Paradestrecke ist für Evelyn Wegrotzki. Dort musste sie im vergangenen Jahr Hannah Schmidt den Vortritt lassen, die auch jetzt wieder mit der gleichen Zeit aus Perth vom Dezember aktuell auf Platz 1 der Bestenliste steht. Das wird mit Sicherheit ein sehr, sehr spannendes Duell. Und sollte es über die Delfin-Strecken nichts werden mit einer Goldmedaille für die Hamburgerin Evi, so ist, hat sie über die Lagenstrecken nochmal sehr, sehr gute Chancen, strebt dort das Double an über die 200 und 400 Meter, trifft über die längere Distanz wieder auf Hannah Schmidt und über die 200 Meter treffen Sarina Selimovic an Alina Meyer, Lina Winkler und Hannah Schmidt sowie Evelyn Wegrotzki aufeinander. Das wird ein sehr, sehr spannendes Finale. Über die kurzen Strecken ist es Lara Anna Vandenhirtz, die über die 50 Graulrücken und Delfin hier mit sehr, sehr guten Medaillen oder Siegchancen unterwegs ist und über die 50 Delfin vielleicht sogar eine ganz ferne Chance hat auf einen deutschen Jahrgangsrekord, ist dort bis im Laufe der Saison nur eine halbe Sekunde, und über 50 Meter ist das durchaus ein bisschen was, nur eine halbe Sekunde langsamer gewesen als Maja Tobin damals. 2017 war das gewesen. Kommen wir zur Männerseite. Dort zeichnet sich nämlich ein etwas anderes Bild ab als bei den Frauen. Hier gibt es ein Wiedersehen mit den High-Performern des Vorjahres. Sprich, Anas Larrach ist wieder am Start, Elias Himmelsbach ist wieder am Start, Christian Schubert ist wieder dabei und Nils Woddo ist wieder dabei. Der einzige, den es nicht mehr gibt, ist vom Kaiserslauterer SK Jakob Fulkeronne, der letztes Jahr 5 Medaillen gewinnen konnte und dieses Jahr nicht dabei sein kann. Dessen Platz muss natürlich irgendjemand einnehmen im Medaillenspiegel oder in der Medaillenvergabe und da gibt es einen ganz heißen Kandidaten aus Heidelberg, nämlich Mornay van Rooyen, der neu ins Spiel kommt. Hat insgesamt 7 Starts und wird sich mal direkt über die 100 Meter Freistil hier mit in die Verlosung werfen. Dort schiebt er sich nämlich zwischen das dominierende Duo des Vorjahres Nils Woddo und Tom Hovorka. Alle drei sind mit Zeiten zwischen 53,30 und 53,74 hier in der Bestenliste unterwegs oder in der Meldeliste sogar und nur 4 Zehntel damit auseinander. Ansonsten versucht Nils damit dann auch das Triple zu wiederholen, gewann letztes Jahr die 50 bis 200 Meter. Auf den langen Kraulstrecken ist es dann ein Dreikampf über die 400 und 800 Meter zwischen Elias Himmelsbach, Christian Schubert und Pedro Stier. Wobei der Leipziger Himmelsbach hier über die 400 Meter 5 Sekunden vor der Konkurrenz liegt. Das Ganze dreht sich dann um über die 800 Meter, wo Christian Schubert und Pedro Stier 6 Sekunden Vorsprung haben vor Himmelsbach, der allerdings auf Platz 3 liegt mit einer Zeit aus dem Dezember 2024. Auf der ganz langen Strecke, auf den 30 Bahnen, 1500 Meter, ist es dann auch ein Dreikampf, allerdings zwischen Yannick Hefelinger, Christian Schubert und Pedro Stier, die alle drei nur 9 Sekunden auseinander liegen, also war es durchaus für Spannung gesorgt. Ebenso ist es auf den Bruststrecken der Fall. Dort ist es ein offenes Feld, wo die Dominanz von Frederik Raschke dahin zu sein scheint. Über die 100 und 200 Meter ist es jeweils eine Top 5, die auf die gleichen Namen hört, nämlich Frederik Raschke, Marlon Plammann, Yannick Hefelinger, der nur die 200 Meter Brust schwimmt und Lennart Löhring. Das der ganze Quartett wird ergänzt durch Taco Missel, der damit schon der zweite Eschborner Brustschwimmer ist nach Zichengu und da wird später, Spoiler Alert, noch ein dritter dazukommen. Über die Rückenstrecken kann und will Anas Larrach sicherlich das Triple des Vorjahres wiederholen. Der Neusser Gerard Norwisch wird im Moment aktuell wieder wohl die Silbermedaillen über diese Strecken gewinnen. Über die 50 Meter ist es noch am engsten unterwegs. Dort liegt aktuell Paul Weißen in Führung. 27,78, eine Hundertstel vor Gerard Norwisch, 27,79 und Anas Larrach mit 27,86. Wie das so ist bei 50 Metern, es geht eng zu und jedes Detail muss dort genau passen. Und dann kommen wir zum neuen Gesicht im Jahrgang 2010, zu Mornay van Rooyen. Der hat ja über die 100 Meter Kraul schon mal seinen Namen in den Ring geworfen, hat jetzt aber über die Delfin-Strecken dafür gesorgt, dass er auf den 50 und 100 Metern scheinbar uneinholbar in Front liegt. Elias Himmelsbach seinerseits ist über alle drei Distanzen auf Platz 2 gesetzt. Und da fragt ihr euch natürlich, ey, wer ist denn über 200 Meter ganz vorn? Das ist Mika Leonhardt, der in 2:10.85 hier den Spitzenplatz innehat, aber Elias ist nur 500stel langsamer gewesen im Laufe der Saison, 2:10.90. Beide dann ihrerseits 4 Sekunden vor Lennart Fleming und der wiederum 3,8 Sekunden vor Platz 4 und 5, also da darf man sich im Hause Fleming sicherlich schon mal Richtung Bronzemedaille orientieren. Und dann kommen wir zur Lagenstrecke, wo alle aufeinandertreffen, die wir gerade genannt haben. Über die 200 Meter sitzen Mornay van Rooyen und Tamino Hensel an der Spitze und scheinen das hier unter sich auszufechten, aber danach kommen mit Leonard Löhring, Anas Larrach, Ferdinand Resch, Marlon Plammann, alles Namen, die wir im Laufe dieses Jahrganges schon mal gehört haben. Auch Mika Leonhard ist dabei, Nils Woddo ist mit dabei, alle bis runter zu Platz 10 hier vertreten. Über die 400 Meter ist es dann wiederum Yannick Hefelinger, der sich mit 3 Sekunden Vorsprung im Laufe der Saison an die Spitze setzen konnte. Dahinter mit Felix Wojwode und Tamino Hensel, 2 Sportler vom Aqua Berlin, Leonard Löhring, Mika Leonhard, Ferdinand Resch. Ihr kennt die Namen alle, also die Lagenstrecken sind hier für mich im Jahrgang 2010 fast das Spannendste der Wettbewerbe. Damit auf zum Jahrgang 2009 und einem kleinen Phänomen. Denn der Jahrgang 2009 bei den Frauen gestaltet sich als ein sehr, sehr starker Jahrgang. Wenn man in die Bestenlisten reinguckt und in die Zeiten, dann sieht man, dass die 2009er Frauen schneller sind oder mindestens genauso schnell wie die Sportlerinnen und Sportler des Jahrgangs 2008 und in der Breite, aus nachvollziehbaren Gründen sicherlich, auch nochmal schneller als die Sportlerinnen und Sportler im Jahrgang 2007. Ja, und der Blick zurück macht eigentlich deutlich, dass es letztes Jahr 2 Verletzungssorgen gab. Alina Bajewitsch war mit Schulterschmerzen angeschlagen und nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte, ist dafür jetzt aber in Magdeburg in die Bernd-Berghahn-Truppe aufgerutscht seit Anfang des Jahres und wird diese deutschen Jahrgangsmeisterschaften verpassen. Das ist ziemlich schade, denn bei den deutschen Meisterschaften habe ich mich ja schon darüber ausgesprochen, dass ich das stilistisch nicht mehr so gut fand, wie das im November noch bei den DKM der Fall war und hätte jetzt gerne hier nochmal einen Zwischenstand bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften gehabt, bevor es dann erstmal Richtung JDM erst wieder ins Lichte der Öffentlichkeit geht. Letztes Jahr ebenfalls krank gewesen und gar nicht am Start ist Mira Helget und das machte die Bühne frei für eine gewisse Sydney Savannah Ferch, die mit 4 Medaillen letztes Jahr überzeugen konnte, dieses Jahr 5-mal am Start ist und einer Juliana Butler, die letztes Jahr 4 Medaillen gewinnen konnte, 12 Qualifikationen dieses Jahr hat und insgesamt 6-mal auf den Startblock steigen wird. 2009 ebenfalls ganz weit vorne dabei und eine der Namen, die hier die letzten Jahre geprägt hat, ist Laura Kohlmann. Für die gilt es ja grundsätzlich, je länger, desto besser. Deswegen auch über die 200 Brust, 200 Delfin, 200 Rücken, 200 Lagen, 400 Meter Lagen am Start. Eigentlich das optimale Programm, wenn es Richtung 400 Meter Lagen schnell werden soll. Und letztes Jahr ebenfalls überzeugen konnte Carlotta Weizmann aus Leipzig mit 5 Medaillen. Ist dieses Jahr über die Delfin-Strecken am höchsten platziert, aber nur über die 100 Meter wirklich mit einer Medaillenchance unterwegs. Nichtsdestotrotz. Die Top-Sportlerinnen und Sportler in dieser Altersklasse bewegen sich schon Richtung Niveau deutsche Spitze in der offenen Klasse. Ganz, ganz deutlich. Und illustrieren tun das vermutlich am besten die Lagenstrecken mit Laura Sophie Kohlmann und Mira Helge, die über die 200 und 400 Meter als Gold- und Silbergewinnerinnen gesetzt zu sein scheinen. Aber über die 400 Meter wird's eng auf dem 3. Platz zwischen Paula Buß und Liska Richter. Ja, und Laura Kohlmann hat ja bei den deutschen Meisterschaften schon einen Riesenschritt gemacht. 2 Minuten 15 über die 200, 4:46 meine ich über die 400 Meter. Da wird eigentlich keiner rankommen. Und Mira Helget ist jetzt nach der Verletzungspause letztes Jahr, dieses Jahr mit 6 Starts in Berlin unterwegs. Laura, auch eine derjenigen, die jetzt noch in der Sierra Nevada unterwegs ist und nächstes Jahr frisch aus dem spanischen Hochland nach Berlin anreisen wird. Das hindert sie nicht daran, auch über die 200 Meter Delfin an den Start zu gehen, wo sie als Top-Gesetzte in die Wettbewerbe geht und im Duell mit Lina Zellert nur eine Sekunde Unterschied sich schon was ein bisschen anstrengen müssen, um diese Top-Platzierung auch beizubehalten. Auf den Rückenstrecken über die 200 Meter ist sie auch hier der bestimmende Name, wohingegen über die 400 Meter durch den Startverzicht, über die 100 Meter durch den Startverzicht von Alina Bajevic auf einmal 4 Sportlerinnen und Sportler zwischen 1:05:65 und 1:05:84, also innerhalb von 2 Zehnteln liegen und sich um die 3 Medaillen streiten. Dort auch Mira Helget mit in der Verlosung. Neben Mira sind es Zoe Kalenka, Eileen Weishaupt und Luisa Marie Herrmann, die hier die Medaillen unter sich ausmachen werden. Über die doppelte Distanz sind Laura Kohlmann, Mira Helget im Duell, eigentlich noch ergänzt durch Juliana Butler, die aber auf den Start über die 200 Meter Rücken verzichtet. Und ich möchte da eigentlich schon fast hoffen, dass die drei noch eine ganze Weile zusammenbleiben und sich noch viele, viele spannende Duelle bei den verschiedenen Wettbewerben liefern. Auf dem Weg zu 5 Starts und 5 Goldmedaillen von Laura Kohlmann wartet dann über die 200 Meter Brust sicherlich das schärfste Duell, wo die Leipzigerin Emma-Luise Breuer endlich auch die Goldmedaille in einem spannenden Wettkampf gewinnen möchte. Liegt der 22 Hundertstel laut Meldezeit vor Laura Kohlmann und vielleicht verleiht Emma Breuer die erste JDM-Nominierung so ein bisschen Aufwind und Selbstbewusstsein, denn da schlummert etwas in ihr, das zeigt sie immer wieder über die Saison mit herausragenden Zeiten, ist aus der Brustspitze im 09er Jahrgang überhaupt nicht wegzudenken, hat aber immer ein bisschen Probleme, das Ganze bei den Höhepunkten abzurufen. Und möglicherweise ist diese DJM jetzt hier endlich der Wettbewerb, wo das Ganze, dieser Knoten durchbrochen wird. Dahinter lauert Mira Kolbmann. Über die 100 Meter ist die Top 4 wieder wahnsinnig dicht beisammen. Es sind innerhalb von 7 Zehnteln versammeln sich Emma Breuer, Mira Kolbmann, Sophie Wendler und Laura Sophie Kohlmann, wobei Laura hier auf den Start verzichtet. Das bringt uns dann auch zum längsten Block im 2009er Jahrgang. Über die 400 bis 1500 Meter schwimmt nämlich Sydney Savannah Ferch in ihrer ganz eigenen Liga. Schwamm bei den deutschen Meisterschaften die Norm für die Junioren-Weltmeisterschaften und düpierte dabei sogar Julia Ackermann, ließ die 2 Jahre ältere, international deutlich erfahrenere Athletin hinter sich. Ich hoffe so ein bisschen, dass es zum Rematch kommt zwischen den beiden über die 1500 Meter, sind zumindest beide gemeldet und da gibt es ja den schnellsten Lauf, wo die 8 schnellsten Jahrgangs übergreifend antreten, ein Prinzip, das man auch gerne für all die anderen Strecken übernehmen können sollte. Über die 400 und 800 Meter ist der Vorsprung von Ferch genauso groß, aber durch den Verzicht von Juliana Butler unter anderem auf die 400 Meter und den kompletten Startverzicht von Alina Bajevic gibt es vielleicht ein bisschen Jubel in Chemnitz, denn Melina Nitschke könnte hier die große Profiteurin sein. Die Silbermedaille über die 400 und 1500 Meter scheint ihr sicher und über die 800 Meter tritt sie in Konkurrenz zu Juliana Butler an. Die verzichtet allerdings Juliana auf ihren Start über die 200 Meter, sodass für Sydney Ferch sogar der Weg frei scheint zum Vierfachtriumph über die 200 bis hoch zu den 1500 Metern und selbst über die 100 Meter scheint ein Sieg nicht gänzlich ausgeschlossen, eine Medaille aber zumindest sicher, denn auch dort ist Sydney Savannah Ferch, die Dortmunderin, aktuell als zweitschnellste gemeldet. Also eine Kraul-Dominanz, die man so wirklich nur ganz selten sieht. 50 und 100 Meter werden traditionell, wie in den vergangenen Jahren auch, dominiert von Nana Boateng-Sekiere, von der Hamburgerin, die neuerlich das Sprint-Double gewinnen möchte. Wenn wir von Sprint-Double sprechen, wer kommt uns da im Jahrgang 2009 noch in den Sinn? Richtig, Larus Thiel und damit rüber zu den Männern. Larus gewann letztes Jahr insgesamt 5 Medaillen, na klar möchte man sagen über die 50 und 100 Meter Freistil, aber auch die Silbermedaille über die 200 Meter Freistil sowie 2x Gold über die 50 und 100 Meter Delfin. Und mindestens die 200 Meter Freistil sind dieses Jahr aus dem Programm geflogen. Der Fokus liegt ganz klar auf den kurzen Strecken, je kürzer desto besser, dafür kommen die 50 Meter Brust neu ins Repertoire. Aber der Reihe nach, wir beginnen mit den langen Kraulstrecken, 400 bis 1500 Meter, wo vier Namen über die 800 und 1500 Meter ganz vorne in der Meldeliste auftauchen. Simon Brugger, Jonas Lischke, Jonathan Köpnick und Matteo Straßburger. Über die 400 Meter fehlt nur Matteo Straßburger, der Chemnitzer begnügt sich mit zwei Starts bei diesen Titelkämpfen. Und ganz vorne zu finden ist Simon Brugger, der im März über die 400 Meter Freistil schon 3,55 geschwommen ist, damit nur 3 Sekunden über dem deutschen Jahrgangsrekord von Silas Beeth von vor 6 Jahren lag. Und man muss schon ehrlich sagen, Simon ist immer ein Spaß, ihm zuzusehen. Mutig von vorne weg ist das Motto. Völlig egal, was da noch kommt oder wie viele Meter da noch kommen, gab es auch dieses völlig vogelwilde Rennen bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften und schafft es inzwischen auch, sein Repertoire, seine Bandbreite bis auf 100 Meter runter zu ziehen. Über die 1500 Meter ist es relativ schwer vorherzusehen, weil vor allen Dingen Matthäus Straßburger und Jonas Lischke hier mit Dezemberzeiten in der Bestenliste auftauchen. Und da können die 10 bzw. 16 Sekunden Vorsprung von Simon Brugger schon fast ruckzuck Geschichte sein. Über die 200 Meter Freistil trennen den auch im Freiwasser beheimateten Jonas Lischke und Simon Brugger nur 6 Hundertstel insgesamt. Und dieses Duell Bayreuth gegen Hamburg, das sieht man dann tatsächlich nicht gar so oft. Und da dürfen wir uns geehrt fühlen, dass wir das hier in Berlin auch im Wasser erleben werden. Ja, über die 50 und 100 Meter ist es dann Larus Thiel, der dem Ganzen wohl seinen Stempel aufdrücken wird und versuchen wird, seinen 50 Meter Jahrgangsrekord von den NRW-Meisterschaften nochmal zu drücken. 22,61 hier die Zeit. Larus Thiel, auch der Name, 50-100 Meter Delfin, das Double aus dem Vorjahr möchte er dieses Jahr wiederholen. Über die 50 Delfin, dann schon wäre es der 4. Sieg in Folge, hat 1 Sekunde Vorsprung vor der Konkurrenz, scheint ihm also kaum zu nehmen zu sein und weil wir bei bekannten Namen schon sind. 200 Meter Delfin, hier kommt Simon Brugger wieder ins Spiel, der ganz plötzlich wieder auftaucht, liegt auf Platz 2 mit seiner Meldezeit 9 Zehntel hinter Ken Kien-Duong, 208,36 für den Karlsruher, 209,3 für den Bayreuther. Übers Brustschwimmen, beim Brustschwimmen dann kein bekannter Name, sondern ein völlig neuer Name, nämlich Soyeon Oh. Der hat den Weg nach Essen gefunden über eine völlig absurde Weltreise aus Korea, über Australien und Gelsenkirchen, stand er auf einmal im Kraftraum der Essener und sagte, ey, ich will jetzt hier schwimmen. Und da ist er jetzt an der Spitze über die 50, 100, 200 Meter Brust bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in der deutschen Bestenliste. Und von dem Vorjahrespodest, vom Podest aus den Vorjahren, ist nur noch Arnold Zinoviev übrig mit Zeiten aus November und März. Alle anderen findet man nicht mehr in den oberen Regionen der Bestenliste. Ganz das Gegenteil über die Rückenstrecken, dort peilt Jonas Levin Reuter erneut das Triple an, hatte bis hier schon eine überragende Saison, sowohl bei den deutschen Meisterschaften als auch bei den sächsischen Meisterschaften, super schnell unterwegs gewesen. Hoffen wir mal, dass sich das jetzt bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften fortsetzt. Und dann kommen wir zur Laura Kohlmann bei den Männern des Jahres 2009, nämlich zu Jannis Schmidt. Nicht nur deshalb, weil der Wiesbadener das Double holen möchte über die 200 und 400 Meter Lagen, was ihm aller Voraussicht nach gelingen wird, weil 3 und 7 Sekunden Vorsprung sind doch reichlich vor dem Rest des Feldes. Er ist gleichzeitig auch mit der vielseitigste dieses Jahrganges. Das kann man, glaube ich, völlig zu Recht behaupten. Denn über die 200 Meter Freistil verzichtet er zwar auf einen Start, wäre dort aber auch in den Top 8 zu finden gewesen. Über die 200 Meter Brust ist er in den Top 3, über die 200 Meter Rücken in den Top 2, über die 200 Meter Delfin in den Top 6. Und das macht es, glaube ich, völlig zu Recht, dass Laura Kohlmann und Jannis Schmidt jeweils ein Pendant auf der anderen Seite des Geschlechterspektrums haben. Das leitet uns wenig überraschend, dafür umso freudiger zum Jahrgang 2008 über. Und hier wird es jetzt schon spannend, weil hier gab es dann doch in den älteren Jahrgängen 2008 und 2007 einige Sportlerinnen und Sportler, die entweder gar nicht da sind oder auf Starts verzichten, wo uns viele spannende Duelle gedroht hätten, ist falsch gesagt, das Herz erfreut hätten. Sagen wir es wirklich so poetisch. Auffällig bei den Frauen im Jahrgang 2008 ist es, dass die Top-Zeiten häufig tatsächlich langsamer sind als im Jahrgang 2009. Was dazu führt, lasst uns doch vielleicht nochmal das Wettkampfformat überdenken. Wie wäre es mit jahrgangsübergreifenden Finals, ABC-Finale? Wären die Finalabschnitte auch nicht ganz so lang und hätten nochmal ganz anderen Charme und Reiz? Kann ich verraten, es sind ein paar Änderungen zum nächsten Jahr in der Pipeline. Wie die allerdings aussehen, das weiß ich, Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht, vielleicht dann in der übernächsten Woche zur nächsten DJM-Folge. Kommen wir zu einer Enttäuschung über die Delfin-Strecken, denn hier ist Yara Faye Riefstahl am Start, die bei den deutschen Meisterschaften über die 100 Meter erstmals unter der 60-Sekunden-Marke geblieben ist, die Norm für die Junioren-Weltmeisterschaften geknackt hat, letztes Jahr schon bei den DJM etwas gehandicapt antrat, dafür aber erstaunlich schnell unterwegs war, vermutlich aufgrund der Ruhephase und der Ruhepause. Hoffen wir auf Ähnliches, denn sie verzichtet auf den 100 Meter Delfin-Start, ist dafür über die 50 und die 200 Meter hier dabei und nimmt sich damit eigentlich über die 100 Meter Delfin durch den Verzicht die Chance aufs Triple. Generell aber eine Tendenz, die bei den Chemnitzern zu erkennen ist, dass der Top-Kader mit hart reduzierten Strecken an den Start geht, sicherlich um Kräfte zu schonen für die kommenden Meisterschaften, für die kommenden Höhepunkte, Junioren-Europameisterschaften oder sogar Junioren-Weltmeisterschaften. Über die 50 und 100 Meter Delfin am Start mit Medaillenambitionen sicherlich ist Linda Rothe, die letztes Jahr noch mit 10 Medaillen bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften auffällig geworden ist. Diese Ausbeute dieses Jahr auf jeden Fall nicht wird wiederholen können, denn seit Dezember war sie auf Wettkämpfen eigentlich nicht mehr gesehen. Einzige Ausnahme waren im März die Swim and Fun Days in Essen. Und für Linda gibt es eine Ausnahmeregelung bezüglich JEM-Quali, denn bei entsprechender Performance hier bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften steht ihr der Weg zu den Junioren-Europameisterschaften noch offen. Sie hat im März bei den Swim and Fun Days in Essen insgesamt 6 Qualifikationsnormen für die DJM erschwommen und wird jetzt hier auch über die 50-100 Delfin, 100-200 Kraul und die 200 Meter Lagen, wenn man so will, ihre Paradestrecken an den Start gehen und sich für die Juniorentitelkämpfe empfehlen wollen. 200 Meter Lagen, dann auch das Stichwort. Dort wird es zum Duell kommen zwischen Eva zur Brügge und Linda Roth. Beide trennen nur eine Sekunde. Auf Platz 3, dann eine Sekunde dahinter, ist Leni Wendrich. Und über die 400 Meter Lagen kommt es zum Duell zwischen Eva zur Brügge, 4,58, und Sophie Luschnitz, die mit 5 Minuten gemeldet ist. Ein ganz entscheidender Teil in diesen Lagenstrecken ist ja häufig auch das Brustschwimmen. Und da verzichten einige Brustprotagonistinnen auf den Start über die Lagenstrecke. Eine davon ist Hanna Schneider, die andere ist Charlotte Klemm. Zusammen mit Leni Wendrich sind sie die drei Hauptdarstellerinnen über die 100 und 200 Meter Brust mit ganz klaren Vorteilen für die in Heidelberg trainierende Hofheimerin, die auch über die 50 Meter insgesamt 9/10 Vorsprung hat und damit eigentlich in Richtung Triple-Garantie geht. Und das wäre dann auch das 4. Jahr in Folge, dass Hanna hier alle 3 Bruststrecken für sich entscheiden kann. Ähnlich dominant sieht es über die 200 Meter Rücken aus für Eva zur Brügge, die seit 2021, seit der ersten Teilnahme oder Erstaustragung der deutschen Jahrgangsmeisterschaften für sie an der Spitze unterwegs ist. Dahinter ist es über die 500 und 200 Meter Mathilda Dabas aus Mecklenburg-Vorpommern, die die besten Chancen auf die Silbermedaille hat und über die 50 Meter sogar mit Siegchancen unterwegs ist. Vorrangig deshalb, weil Eva hier auf einen Start verzichtet. Allerdings muss sie dann noch an Leni Labarre vorbei, die mit 1/10 Vorsprung die Bestenliste über 50 Rücken im Moment anführt. Auf den Kraulstrecken über 50 und 100 Meter hat sich Kara Vogt aus Neuss im letzten Jahr nach vorne und an die Spitze geschwommen. Die Neusserin trainiert ja seit einigen Monaten, also seit den Sommerferien in Essen am dortigen Stützpunkt und wird über die 50 Meter verfolgt von Leni Labarre, die ihrerseits von Hamburg nach Magdeburg gewechselt ist. Und über die 100 Meter wird sie gejagt von Linda Roth. Beide trennen dort nur wenige Zehntel. Die Chance auf den Durchmarsch über die langen Strecken hat Christine Bergmann über die 200, 400, 800, 1000, 500 Meter Freistil, muss sich dort allerdings gegen die Konkurrenz aus Annika Defne, Laura-Marie Blumenthal-Hass, Leni Labarre und Mathilda Weiß durchsetzen. Aber völlig ausgeschlossen ist das hier nicht, dass wir auch hier einen Vierfach-Triumph ähnlich wie bei Sydney Ferch sehen. Eine Chance auf einen Jahrgangsrekord gibt es vielleicht. Kara Vogt müsste sich von der 25,69 auf 25,19 verbessern, um eine gewisse Angelina Köhler aus dem Jahr 2017 aus den besten Listen über die 50 Meter Kraul zu verdrängen. Sportliche Ansage, aber man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben. Während es bei den Frauen wenigstens über die Brustlagen und Rückenstrecken ein bisschen Vorhersehbarkeit gab, ist das bei den Männern im gleichen Jahrgang ein völlig offenes, super enges Feld, wo eigentlich fast gar nichts vorherzusagen ist. Sinnbildlich dafür standen eigentlich die Bruststrecken über die vergangenen Jahre, wo es das Duell von Luis Hoffmann gegen Hugo Engelin gab, die beide im vergangenen Jahr über die 100 Meter an bzw. unter den deutschen Jahrgangsrekord schwammen. Unter blieb Hugo Engelin, heran schwamm Luis Hoffmann, der 1/1000stel darüber über der Zeit blieb. Und das Ganze, die beiden wurden so über das Jahr nach und nach eingeholt, der Abstand verkürzt von Moritz Bürg. Die drei machten im vergangenen Jahr alle drei Podiums unter sich aus. Sowohl die 50, 100, 200 Meter haben Hoffmann, Engelin, Bürg in den verschiedensten Konstellationen auf dem Podest stehen sehen. Das wird dieses Jahr nicht passieren, weil Hugo Engelin nur über die 200 Meter Brust antreten wird. Das war das Feuerwerk 2015 letztes Jahr. Dieses Jahr hoffentlich nochmal ein bisschen schneller. Heißt aber auch, dass die 100 Meter ziemlich sicher an Luis Hoffmann gehen werden. Nutznießer dieser kleinen fehlenden Konkurrenz dürfte Manato Missel sein, der eine tolle Entwicklung in dieser Saison gemacht hat und über die 50 und 100 Meter Brust sich jetzt völlig zu Recht Hoffnungen auf die Bronzemedaille macht und damit ein kleines Vorbild vielleicht sein dürfte, sowohl für seinen Bruder Taku als auch für den 2012er Jahrgang Zichen Guo. Über die 800 Meter oder über die Kraulstrecken gab es ebenfalls ein Duell, das die vergangenen Jahre gefesselt hat, nämlich Leo Leverkus gegen Moritz Ergmann. Und so nach und nach über die Jahre hinweg hat sich der Chemnitzer über die 800 und 1500 Meter absetzen können und ist auch hinunter bis zu den 200 Metern eigentlich konkurrenzfähig. Verzichtet aber, wie so viele Chemnitzer, auf viele Starts und konzentriert sich auch auf die langen Strecken 800 und 1500 Meter. Leo seinerseits hat auch gesagt, boah, war ein bisschen tough die letzten Jahre und ich brauche ja hinten raus bei den Junioren-Europameisterschaften und bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften auch noch richtig Energie. Ich muss mein Programm etwas zusammenkürzen und verzichtet daraufhin auf die 1500 Meter. Und wenn wir so richtig gerutscht sind, die ja auch schon nicht mehr bei der DKM, nicht mehr bei der DM, in meinen Augen die völlig richtige Entscheidung, den Fokus hier langsam einzuschränken. Und damit bleiben immer noch genug Starts für Leo übrig, nämlich die 200, 400, 800 Freistil, die 400 Lagen und die 100 und 200 Meter Delfin. Immer noch ein rappelvolles Programm. So, das ist lediglich über die 800 Meter Kraul das Duell von, oder das fast schon alte Duell von Leo Leverkus gegen Moritz Ergmann geben wird. Auf den ganz kurzen Strecken Felix Brandner, Titelverteidiger über die 50 und 100 Meter Freistil, wieder am Start und er könnte das fünfte Jahr in Folge hier die Goldmedaille einheimsen. Luis Hoffmann seinerseits mit Zeiten aus Februar auf Platz 3 unterwegs. Auf den Rückenstrecken gibt es keinen David Cicero mehr, der in den vergangenen zwei Jahren das Triple geholt hat, sodass der Weg frei ist für ein neues Podest, das dort aus Mitja Bauer, Fabian Mager und Ovidiu Haidau bestehen wird. Die drei scheinen uneinholbar vorn, die Reihenfolge über die jeweiligen Strecken ist aber völlig offen. Vielleicht geht man ja ganz friedlich nach Hause und jeder darf sich eine Medaille in einer Farbe am Ende umhängen. Felix Brandner ist wieder der Name, der auftaucht, wenn wir über die 50 und 100 Meter Delfin sprechen, ist auch hier der Titelverteidiger und über beide Strecken am Start. Muss aktuell über die 50 Meter Delfin noch Georg Alexander Kloss vom Empor Rostock den Vortritt lassen. 3/10 trennen die beiden. Das habe ich vorhin schon gesagt, halbe Sekunde kann man ja vielleicht aufholen für einen Rekord. Das ist viel Hoffnung und Träumen mit dabei. 3/10 ist auch schon relativ viel. Am Ende muss man das dann mal ins Wasser bringen. Aber es könnte sein, dass hier Felix über die 50 Meter Delfin ein bisschen in die Suppe gespuckt wird. Auf der langen Delfin-Distanz 200 Meter möchte Leo Leverkus Revanche nehmen für den nur Vizemeistertitel des Vorjahres, vielleicht beflügelt von der JDM-Norm, die er im Finale der deutschen Meisterschaften unterbieten konnte. Und damit kommen wir zu den Lagenstrecken, zu den 200 und 400 Meter, die völlig unvorhersehbar sind. Es sind zwar alle Medaillengewinner des vergangenen Jahres dabei und gemeldet, aber keiner davon ist in den Top 3 der laufenden Saison zu finden. Einzige Ausnahme, Luis Hoffmann über die 200 Meter Lagen. Und damit macht dieses Rennen wirklich, ich habe keine Ahnung. Es finden sich aber quasi alle, die im 2008er Jahrgang eine Rolle spielen, in der Meldeliste. Es ist Moritz Bilk dabei, es ist Luis Hoffmann dabei, es ist Maximilian Band dabei, es ist Ben Bodusch dabei, es ist Leo Baumann dabei, es sind Bordasse dabei, es ist Leo Leverkus ist mit dabei. Also wenn ihr wissen wollt, wer gerade im 2008er Jahrgang das Sagen hat und wer da so richtig abgeht, dann müsst ihr über die 200 und 400 Meter Lagen einschalten. Damit geht es in den ältesten Jahrgang, in die 18-Jährigen. 2007 geboren sind die Frauen, die da auf den Namen hören. Lena Ludwig, Noelle Benkler, Leni von Bonin, Julia Ackermann, Clara Sophie Beierling. Und das ist schon ein bisschen die Creme de la Creme. Es sind vielleicht nicht viele Sportlerinnen und Sportler, die hier am Start sind, aber das durchaus elitär. Die haben schon internationale Medaillen gewonnen, an internationalen Finals teilgenommen. Die haben schon Medaillen, Goldmedaillen bei deutschen Meisterschaften gewonnen. Also da ist durchaus einiges zu erwarten, auch wenn es jetzt nur eine Zwischenstation Richtung Junioren-Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften ist. Wenn wir uns so das Gefühl angucken, vielleicht ein bisschen, ey, wie sieht das aus bei den Frauen, bei den Männern, die jetzt hier ihr letztes Jahr machen, dann hatte das in den letzten Jahren mehr und mehr so den Charakter einer Abschlussfahrt bekommen, eines letzten Jahres wirklich, so ein bisschen wie Schulabschluss, als würde man gerade Abitur machen oder von der Schule gehen, Gesamtschule, wie auch immer. Man hat so viele Jahre zusammen das durchgestanden und ist in diesem Jahrgangsverbund auch geblieben. Und wenn man das von Anfang bis Ende durchzieht und dann auch immer wieder mal auf dem Podest landet oder ich glaube gar nicht mal auf dem Podest, sondern einfach immer wieder da ist, dann tritt man auch immer wieder gegen die gleichen Konkurrentinnen an und dann wächst das automatisch zusammen, weil man sich ja innerhalb, außerhalb des Wettkampfbeckens und jetzt auch über Social Media und Co. ja ganz anders verbunden sein kann. Und da können wir uns, glaube ich, schon mal drauf einlassen, dass das mit den Namen, die gerade gefallen sind, hier auf jeden Fall eine sehr, sehr ausgelassene, fröhliche Stimmung sein wird. Es sind Ludwig Benkler, die beiden Trainingskameradinnen. Es sind von Bonin und Ackermann, die sich aus Sachsen kennen. Es ist mit Beierling und Lena Sophie Bauer, sind das auch zwei Sportlerinnen aus Berlin. Also so wirklich Pärchen, die da zusammenhängen. Und so wie die Pärchen zusammenhängen, hängen auch die Strecken zusammen. Es könnte, so könnte man fast sagen, das Jahr der Jahrgang der Triple-Sieger-Siege drinnen sein. Klar, Sophie Beierling gewinnt die 50 Meter Freistil seit 2021, wird nächstes Jahr dann an der Universität von Hawaii unterwegs sein und muss sich über die 100 Meter im Duell gegen Svenja Götting beweisen. Svenja Götting hatte letztes Jahr ihren, in Anführungsstrichen, Durchbruch, gewann, glaube ich, ihre ersten Medaillen bei deutschen Jahrgangsmeisterschaften und kann dieses Jahr dann auch nachlegen. Über die 200 Meter geht es dann das Duell von Svenja Götting gegen Sara Selimovic. Kann damit aus einem bisher in ihrer Karriere gewonnenen DJM-Titel vielleicht sogar drei machen, wenn sie die 100 und 200 Meter für sich entscheidet. Über die 400, 800, 1500 Meter könnte Julia Ackermann das fünffach Triple voll machen. Also seit Beginn ihrer DJM-Karriere gab es keine andere Siegerin als Julia Ackermann über die 400, 800 und 1500 Meter Freistil. Wenn wir eine Definition von dominant suchen, dann wird dort mit Sicherheit das Bild von Julia sein im Lexikon und die Fotos ihrer jeweiligen Goldmedaillen. Aber sie verzichtet auf den Start über die 400 Meter. Oder Steven hat gesagt, das lassen wir sein, komm Mädchen, wir machen nur 800, 1500. Die Grundschnelligkeit hast du sowieso nicht, das ist in den letzten Monaten schon nochmal deutlich geworden. Gerade deshalb hätte ich es eigentlich spannend gefunden, hier die 400 Meter zu sehen. Dadurch bekommen wir aber Raum für einen Dreikampf über die achte Bahnen in der Berliner SSE zwischen Sara Selimovic, Marie Strohalm und Leni von Bonin, die alle drei nur eine Sekunde trennen, 4:18.9 zu 4:19.9. Das könnte ein absoluter Nailbiter werden. Auf der Bruststrecke möchte Lena Ludwig dreimal ganz oben landen, war Vizemeisterin bei den diesjährigen deutschen Meisterschaften, hält den deutschen Jahrgangsrekord über die 100 Meter seit den deutschen Meisterschaften und könnte das vierte Jahr in Folge das Triple gewinnen. Sind auch ihre einzigen drei Starts. Ich sehe absolut keinen Grund, warum dieser Fall nicht eintreten sollte. Über die Langstrecke ist Lena auch über die 200 und 400 Meter jeweils in den Top 8 zu finden, verzichtet aber auf einen Start über diese Distanzen. Also widmen wir uns auch den Sportlerinnen, die dort am Start sein werden. Und traditionell werden die 200-400 Lagen angeführt von Noelle Bänkler und Leni von Bonin, die beide seit 2021 gemeinsam auf diesem Podest stehen. Da wisst ihr, woher vielleicht so Klassenfahrt-Vibes kommen. Zusammenfassend über die letzten vier Jahre muss man sagen, dass Noelle Bänkler, Leni von Bonin und Malia Winkler von den insgesamt zu vergebenen 24 Lagenmedaillen 20 auf sich vereinen konnten. Ich weiß nicht, wie das geht und wie man dieses Durchhaltevermögen auch einfach hat. Könnte sich dieses Jahr nochmal ein bisschen ändern, die Quote, denn Luise Kotte schummelt sich durchaus dazwischen. Nichtsdestotrotz, Noelle ist hier die absolute Favoritin, die doppelte deutsche Meisterin in der offenen Klasse, sollte auch dieses Jahr das Double wieder gewinnen. Und weil ich schon gesagt habe, es ist der Jahrgang der Triples, machen wir weiter mit der nächsten Triple-Chance für Noelle über die Rückenstrecken. Denn sie führt über die 50, 100, 200 Meter die Bestenliste aktuell an. Ein gehöriges Wörtchen mitzureden hat sicherlich Clara-Sophie Beierling, die 50 Meter Rücken auch in den vergangenen vier Jahren gewinnen konnte und hier 5 aus 5 sicherlich gerne voll machen möchte. Über die Delfinstrecke, über die 100 Meter finden sich Anisa Sabovic und Leni von Bonin, über die im Duell nur 900stel Differenz zwischen den beiden auf Platz 3 aktuell Benja Mattig unterwegs. Benja Mattig, wenn ihr den Namen noch nicht gehört habt, sie kommt von der Nexus International School in Singapur, also ähnlich wie zum Beispiel eine Hanna Schmidt oder ein Nicolas Petzold letztes Jahr aus dem Ausland, Deutsche, die jetzt hier starten. Daraus ging ja auch durchaus das Startrecht für KG Liam Winkler. Über die 200 Meter Delfin scheint Leni von Bonin uneinholbar vorn zu sein. Und damit bleibt nur noch eine Frage zu beantworten, nämlich gibt es einen deutschen Jahrgangsrekord? Und ich sag mal so, wenn wir schon mal am Träumen sind und uns ein bisschen in Fantasie ergehen, dann werfe ich jetzt mal Berlin als Heimstätte und als das Lieblingsbecken von Noelle Bänkler in den Raum, eine deutsche Jahrgangsmeisterschaft, die vielleicht nicht ganz so viel Druck hat und etwas mehr Lockerheit, und sage 2:13:52 Noels Bestzeit, 2:12:12, der deutsche Jahrgangsrekord von Zoe Vogelmann aus dem Jahr 2021. Warum eigentlich nicht? Damit zum letzten Jahrgang 2007 der Männer. Und hier gibt es zwei Enttäuschungen, die mich doch hart getroffen haben. Das ist zum einen der Verzicht von Johannes Liebmann auf diese deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Er, ähnlich wie Alina Bajewitsch, ja jetzt bei Bernd Berkan in der Truppe. Und da haben die DJM schlicht und ergreifend keinen Platz im Terminkalender. Ebenfalls auf einen Start jetzt hier in Berlin verzichtet Jan Malte Gräfe aus Potsdam, sodass uns das Brustduell zwischen Malte Gräfe und Zubey Biltaev entgeht. Aber fangen wir vorne an mit den langen Kraulstrecken, die von Johannes Liebmann dominiert worden wären, mit Möglichkeiten für deutsche Jahrgangsrekorde, die ich aber nivelliert hätte, weil der Fokus ganz klar Richtung JDM, JWM gehen wird und hier die DJM nur eine Durchgangsstation und mal eben so im Vorbeifließen bricht man einen Rekord dann eigentlich doch nicht. Ja, ich weiß, bei Noelle gerade habe ich die große Träumerei aufgemacht, aber auch einen riesen Disclaimer davor gesetzt. Männer sind dran. Der Nutznießer von Liebmann Verzicht könnte Diego Alfons Heinze sein, der jetzt nämlich über die 400 und 800 Meter auf einmal das Feld anführt und über die 1500 Meter auf Platz 3 gelandet ist. Über die 200 Meter Freistil entgeht uns das Rematch zwischen Johannes Liebmann und Daniel Ohlenberg, die beide letztes Jahr zeitgleich die Goldmedaille gewinnen konnten. Dafür befindet sich jetzt Maxim Lenn auf Platz 3 hinter Limare Sedix, der wiederum 6/10 hinter Daniel Ohlenberg ist. Also das könnte das Podium sein mit einem durchaus sehr, sehr knappen Finish. Limare Sedix letztes Jahr mit 6 Medaillen von den Jahrgangsmeisterschaften wieder nach Hause gefahren. Ohlenberg seinerseits letztes Jahr 4 Medaillen gewonnen und einer der Durchbruchsathleten des vergangenen Jahres. Limaris Dix, Daniel Uhlenberg sind auch die beiden, die über die 100 Meter im Duell aufeinandertreffen. Und auf den 50 Metern sind es Mitja Ebeling und Niklas Keilmann, die beide nur eine Hundertstel voneinander trennen. Im Brustschwimmen, wie gesagt, entgeht uns das Duell Zubey Beltaev gegen Jan-Malte Gräfe, die sich seit 2021 duellieren. Seit anderthalb Jahren verschiebt sich aber dort der Vorteil in Richtung Potsdam. Und mich hätte da schon interessiert, wie Zubey jetzt nach einer von Verletzungen geprägten Saison, der zu den deutschen Meisterschaften zwar wieder fit war, in dieses Duell reingeht. So ist es dann ein Dreikampf über die 100 Meter zwischen dem Cannstätter Beltaev, dem Osnabrücker Berendez und dem Frankfurter Melvin Faber-Bilo. Und der Fabio Berendez und Melvin Faber-Bilo treffen auch über die 200 Meter aufeinander, wo beide nur um 3/10 auseinander sind. Auf den Rückenstrecken ist es auf einmal Luca Seifert, der Chemnitzer, der hier im Medaillengame über die 100 und 200 Meter drin ist. Und mit Cassander Wolf taucht ein weiterer neuer Name in der Medaillenverlosung auf. Nicht so neu ist der Name David Bauer, der schon mit Silber und Gold von den deutschen Jahrgangsmeisterschaften nach Hause gefahren ist, jetzt in diesem Jahr sicherlich endlich den ersehnten ersten Titel erschwimmen möchte. Über die 100 Meter geht er als schnellst gemeldeter in die Wettkämpfe und profitiert dabei von dem Verzicht von Finn Jona Neuwirth auf die 100 Meter, der sich auf die 50 Meter konzentriert mit Zeiten aus Dezember hier gemeldet ist. Und über die 50 Meter Rücken, auch immer ein Name, der auftaucht, ist der von Gianluca Redut, der aber über die 50 und 100 Meter Delfin viel eher von sich reden macht und jetzt hier bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften vor allem über die 100 Delfin sicherlich seine JDM-Nominierung rechtfertigen möchte. Über die 200 Meter Delfin top platziert eigentlich auch Johannes Liebmann, der auch der Titelverteidiger über diese Strecke ist, der dafür so langsam vermutlich die 200 Rücken verlernt. Aber ich will nicht so viel reden über Sportler, die gar nicht da sind. Stattdessen wittert Ankoš Jalgi sicherlich ganz plötzlich morgen Luft und möchte seinen ersten Titel bei deutschen Jahrgangsmeisterschaften einfahren. Und die 200 Meter Delfin bieten dafür die beste Gelegenheit, geht er doch hier als topgesetzter Athlet in die Wettbewerbe rein. Und zu guter Letzt ist es Niklas Jäger, der ein bisschen Verlässlichkeit in diese 2007er Jahrgänge reinbringt, denn hat er letztes Jahr schon das Lagendouble gewonnen, so liegt er auch in diesem Jahr uneinholbar vorn, ist über beide Strecken gemeldet, es sind seine einzigen Starts, alles andere als eine Wiederholung dieses Double-Gewinns wäre eine große Überraschung. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, ich bleibe noch unter den knapp 100 Minuten mit den ein oder anderen Ankündigungen, die ich noch zu machen habe. Also ab Mittwoch geht es los mit den deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Vorher am Wochenende, Freitag bis Sonntag, gibt es im Dortmunder Südbad noch die Meisterschaften im schwimmerischen Mehrkampf. Die deutschen Meisterschaften im schwimmerischen Mehrkampf, die tatsächlich im Schatten stehen dieser deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Und muss ehrlich sein, auch ich war nicht in der Lage, mir jetzt im Rahmen dieser Vorbereitung noch einen Überblick über die DM im Schwimmmehrkampf zu verschaffen. Wir werden da in zwei Wochen sicherlich mal draufschauen, was dort passiert ist und was dort zu erleben war und welche Erkenntnisse wir vielleicht mitnehmen. Aber jetzt hier in der Vorbereitung, es war nicht mehr möglich und eigentlich möchte ich gerne plädieren und sagen, ey, bitte leg die woanders hin. Also entweder machen wir deutsche Meisterschaften und beschäftigen uns dann auch mal damit, oder wir lassen es halt sein, aber das jetzt so im Schatten irgendwo erschlagen zu lassen in diesem riesen Schwimmfestival Deutsche Jahrgangsmeisterschaften ist irgendwie nur so mittelgeil und wird der ganzen Geschichte auch überhaupt nicht gerecht. Nonetheless, nichtsdestotrotz, wir haben ab nächste Woche Mittwoch gemeinsam eine schöne Zeit am Mikrofon bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Ich morgens und abends im Livestream. Die Links werdet ihr wie immer auf dem Social Media Kanal finden. Ich werde versuchen, so gut wie möglich auch vom Beckenrand, von den Rekorden und allem, was sich dort so abspielt, zu berichten und euch auf dem Laufenden zu halten, was Ergebnisse angeht. Die Vorläufe könnt ihr auf Sportdeutschland TV schauen. Wo es die Finals dann ab im Abruf gibt, das weiß ich noch nicht. Das Ganze läuft aber hoffentlich etwas besser als noch auf den ersten Tagen der deutschen Meisterschaften. Falls ihr Themenwünsche habt, über die ich mal sprechen soll, dann schickt mir die gerne per Mail an andre@swimcast.de oder auf Instagram. Wenn ihr Fragen habt zu den Wettbewerben, Beobachtungen, der Chat wird bestimmt irgendwie offen sein. Wenn es letzten Jahre war es bei YouTube, mal schauen, wo es dieses Jahr ist, ob es dort eine Chatfunktion gibt. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht ganz genau. Wir machen es uns auf jeden Fall bequem und freuen uns auf Wettkämpfe, spannende Duelle, neue Gesichter und 5 Tage Schwimmen pur. Die nächste Folge gibt es dann von mir am 20.06. und dann blicken wir zurück auf das, was passiert ist und auf all das Recht und auf all das Unrecht, was ich mit diesen Vorhersagen in den vergangenen 90 Minuten hatte. An dieser Stelle herzlichen Dank fürs Einschalten, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn wir uns an der Halle sehen, kommt gerne vorbei, sagt Hallo und lasst uns ein Foto machen oder ähnliches. Ich freue mich immer, mit euch in Kontakt zu treten. Ansonsten bleibt gesund, geht selber eine Runde schwimmen, genießt das schöne Wetter, wenn es da ist. Das war's für diese Woche. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ciao!